Ihr alle wisst es, wir leben in einer Zeit, in der der öffentliche Schein alles ist. Du kannst ein tolles Spiel machen, wie Kingdom Come 2, aber erfolgreich wird es nur und vor allem dann, wenn du es auch den Leuten schmackhaft machst. Und der Mann, der das mit recht viel Erfolg offensichtlich getan hat, ist heute bei uns zu Gast, um uns alle Geheimnisse der Gaming-PR und natürlich von Kingdom Come zu verraten. Es ist der Tobi von Warhorse. Hallo Tobi.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Ja, wow. Man muss auch mal klatschen können. Wirklich vielen Dank. Ja. Ist ja immerhin Ehrenrunde, also ein bisschen Ehre.
Ja, genau. Natürlich.
Und ja, danke für die Einladung. Freut mich, mit Profis zusammenzuarbeiten.
Das sind wir hier. Und meine beiden Mitprofis. Noch geht die Ehrenrunde harmonisch los, ne? Noch, aber wir gucken mal, wie lange das hält. Meine beiden Mitprofis heute sind Steinwallen und Ranger, wie immer natürlich. Steinwallen, du hattest die Idee für das Thema heute. Ich will gar nicht sagen, schön, dass du da bist, weil du bist ja immer da, denn die Ehrenrunde sind wir drei plus Gast. Aber schön, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast.
War ich das? War es das nicht du? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es aber forciert.
Ich glaube, du hast es forciert. Aber wir waren alle so...
Ja, wir könnten es eigentlich mal machen, aber ja. Irgendwie ist auch schwierig. Und ich habe gesagt, ja, lass uns das machen, lass Tobi einladen.
Ja, so wir waren alle...
Schlimmer wissen nicht mehr. Ja, Tobi dabei. Ja, ganz schlimmes Thema. Ich bin schon gespannt, wie wir das jetzt über 2 Stunden... Quatsch bekommen.
Nein, der Hintergrund ist tatsächlich der, dass wir, die erste Ehrenrunde war Civ 7 und das war ein bisschen polarisierend, war so ein Review-Talk. Und es ist klar, dass wir jetzt hier, kann man ja vielleicht schon mal sagen, wir reden über alles Mögliche, natürlich auch über Kingdom Come, aber wir werden jetzt nicht irgendwie ein Review machen. Und wir werden auch, sage ich jetzt einfach mal, wir werden auch nicht spoilern, oder?
Nee, werden wir nicht.
Ranger, du bist am weitesten von uns. Und damit seist du auch eingeführt.
Ich wollte jetzt. Das war eine Übergabe. Hey, cool.
Ja. Ja.
Ich glaube, ich bin am weitesten. Ich dachte, ich spiele es gestern durch. Habe ich nicht. Ich verrate aber nichts dazu. Und weil du gerade gesagt hast, am Anfang Civilization im ersten Podcast war polarisierend und wir waren alle derselben Meinung, dachten bei uns, dann machen wir es einfach noch eine Stufe höher und holen uns dann einfach Tobi direkt von dem Entwicklerstudio, ja, damit wir direkt einfach die Richtung schon vorgeben. Ja, da wisst ihr genau, wohin es geht.
Man muss aber auch sagen, ich glaube, es ist tatsächlich in dem Fall weniger kontrovers, weil ich meine, das kann man ja auch erstmal direkt voranschicken. Wir sind alle sehr begeistert von Kingdom Come 2. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Ohne jetzt tiefer in die Review zu gehen, aber ich finde es fantastisch.
Vielen Dank.
Betretenes Schweigen.
Was willst du jetzt sagen?
Also, dann hat es sich ja gelohnt, die ganze Arbeit.
Ich sage immer, ich sage es auch im Stream, deswegen sage ich es jetzt hier, aber wenn jetzt einer halt direkt vom Studio da ist, dann klingt das so, der Ranger will sich einschleimen. Aber es ist für mich nach Baldur's Gate 3, das muss ich jetzt leider sagen, an zweiter Stelle direkt als das beste Rollenspiel, was ich jemals gespielt habe. Und das bedeutet bei mir halt eine echte Menge, dass es mich ein Spiel so hart bindet. Also, ja, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich sage es noch kurz dazu.
Ja, selbstverständlich. Vielen Dank. Tatsächlich für die, die es mitbekommen haben gestern, und das ist, ich habe das schon vorher in den Chat gepostet hier bei den Jungs, hat BAFTA, für die, die es kennen, ein englisches Award-Dingens, uns in die Top 10 der Most Influential, der einflussreichsten Spiele aller Zeiten gepackt, Kingdom Come Deliverance 2. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich sehr unangenehm, dort zu sein, weil da die Titanen der Videospielindustrie sind, à la Tetris, Pong, auf dem 6. Platz ist Minecraft, auf dem 8. ist Half-Life und Kingdom Come 2 ist auf dem 7. Fühlt sich nicht richtig an, aber auf der anderen Seite, ey, whatever, nehme ich mit. Der ihre Argumentation, ich habe ja auch extra nachgefragt, ob das ein Fehler war oder ob die sich sicher sind. Und der ihren, erstmal war das User Voting, also das an sich ist ja schon, nimmt ja an. Wahrscheinlich kam das einfach, haben die das Voting gemacht. Aber ich glaube, das ist so eine Mischung aus Randoms in Anführungszeichen und Professionals. Ich würde nämlich tippen, dass Shenmue sonst nicht einfach so auf dem ersten Platz landet, aber wer weiß. Und,
das sind immer die Nominierten, immer am liebsten, Marc, Tobi. Ne? Noch ein bisschen die anderen Nominierten schlecht reden.
Nein, nein, nein. Was ich damit sagen will, ist, dass die anderen tatsächlich riesen Arbeit geleistet haben und dann daraufhin halt sich die Spiele irgendwie weiterentwickelt haben. Und bei uns war deren Argumentation, dass das dermaßen ein Einschlag war dieses Jahr und die Voraussagen, dass das wohl ein neuer Milestone ist für Open-World-Spiele oder wie die Welt halt auf einen reagieren soll, wie immersiv die Welt sein soll, wie die NPCs reagieren, wenn man irgendwas macht und wenn man nichts macht, Crime-System und so weiter und so fort. Ja klar, so unser Spiel voll mit Bugs, das ist halt bei so riesen Open-World-Dingen so und wir sind immer noch kein Rockstar mit 2001 Mitarbeitern, aber ja, dass wir da mit drin sind, wie gesagt, fühlt sich wie ein Fehler an, auf der anderen Seite
cool. Ich finde, das ist ein Fehler, ja. Muss ich sagen. Und zwar aus einem Grund. Ich finde, in diese Liste gehört Kingdom Come 1.
Genau. Das war nämlich auch das war das erste Feedback, was mir in den Kopf kam, als ich das überhaupt sah, als sie mich angeschrieben haben, damit, ob die irgendein Bild benutzen können von Kingdom Come. Und ich war fest davon überzeugt, dass sie von Kingdom Come 1 reden, haben mir dann aber ein Bild gezeigt von KCD 2, worauf ich gesagt habe, ja, das ist aber der zweite Teil, seid ihr sicher, dass ihr das benutzen wollt? So, ja, wir reden genau
über den. Ja, weil ich finde, das ist nämlich genau der Punkt. Eigentlich das Bahnbrechende für mich jetzt, auch aus der Spielerperspektive, vom Spielerlebnis war, als ich das erste Mal Kingdom Come 1 gespielt habe. Weil das war so neu, so besonders, wie die Art und Weise, wie das Spiel erzählt wurde, aber vor allem, wie die offene Welt gestaltet ist und wie die Quests funktioniert haben, dass mich das völlig geflasht hat und begeistert hat. Und tatsächlich, und das ist jetzt so ein bisschen so ein Dilemma, würde ich fast sagen, Kingdom Come 2 war auf allen Ebenen irgendwie eine Weiterentwicklung und besser, aber dieses geflashte Gefühl von Teil 1 habe ich jetzt nicht mehr, sondern ich freue mich einfach wieder zurückzukehren in diese Welt und weiterzumachen, die Geschichte weiterzuerleben. Aber es ist nicht das gleiche krasse Aha-Erlebnis. Deswegen würde ich in diese Liste auf jeden Fall Teil 1 aufnehmen.
Ich würde tatsächlich jetzt auch den ganz nervigen Paragraphenreiter einfach spielen, dass du ein 2 Monate altes Spiel per Definition nicht zu einem der einflussreichsten aller Zeiten neben Tetris küren kannst. Gleichermaßen, Tobi, gönne ich dir den Win, weil man muss im Leben auch einfach mal die Wins nehmen können, wie sie fallen, ohne sie ewig zu hinterfragen. Ne?
Genau.
Kingdom Come 2, ich würde ihm einige Preise gönnen, unter anderem sehe ich es jetzt schon als Kandidaten für Game of the Year, aber einflussreichstes Spiel, da würde ich noch ein paar Jahre warten, weil dann können wir beurteilen. Es kann ja auch toll sein und überhaupt keinen Einfluss haben. Ne? Das passiert ja auch. Ein Spiel kann super gut sein, wenn niemand es nachahmt und dann hat es keinen Einfluss gehabt. Da wird man noch sehen müssen, wie sich das entwickelt.
Das stimmt.
Aber kommen wir doch mal.
Wie du sagst, ich sehe das. Ja.
Ich sprich gerne noch aus, sorry.
Ja, ich sehe das genauso. Also, wie gesagt, selbstverständlich nehme ich den Win mit und selbstverständlich ist das cool. Hat aber Augenbrauen gehoben bei uns auch. Aber hey, wenn es so ist, dann ist es so. Und das mit dem Game of the Year ist eine ganz andere Geschichte. Da sind wir tatsächlich viel vorsichtiger, würde ich sagen. Denn wir sind erst im April und tatsächlich der Februar war, obwohl viele Spiele viel negativ beerbt vorher bekommen haben, waren im Prinzip alle Spiele ziemlich gut und auf einem sehr ähnlichen Level. Das heißt, am Ende des Jahres, wenn dann auch noch die ganzen anderen mit dazukommen, die ganzen Spiele, die noch am Horizont warten, wird das eine sehr, 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 sehr schwere Competition im Vergleich zu letztes Jahr vor allem, zum Beispiel, wo meiner Meinung nach weniger starke Games im Jahr, übers Jahr hinaus veröffentlicht wurden.
Das stimmt.
Am Ende, hinten ist die Hände fett und da gucken wir dann.
Und es gibt ja auch dieses durchaus dokumentierte Phänomen, dass man dann schon wieder Spiele vergessen hat, die im Februar erschienen sind.
Ja.
Das muss jetzt nichts heißen, weil Elden Ring hat auch den Preis gewonnen, ne? Also es ist alles möglich, aber wenn dann irgendwie, blöd gesagt, jetzt im November GTA 6 rauskommt, dann, da war doch vor 10 Jahren ist doch Kingdom Come 2 rausgekommen, wir erinnern uns, ne? Weil sich das ewig weg anfühlt. Aber wir gucken mal.
Ich schiele tatsächlich auch lieber zu Rollenspiel und Musik als komplett.
Ich sehe durchaus auch potenziell vielleicht Sprecher-Darsteller für einen gewissen jungen Adligen, möglicherweise, der gerade sich auch zum Twitch-Star mausert, Tobi. Wie beobachtest du das aus PR-Sicht? Das ist jetzt ein bisschen eine eingeschobene Frage, aber für alle, die sich mitgekriegt haben, der Schauspieler von Hans hat, man muss es sagen, durchaus clever den Erfolg des Spiels genutzt und ist rapide als Twitch-Streamer gewachsen. Also innerhalb von Tagen und Wochen, glaube ich, von ein paar hundert Zuschauern auf ein paar tausend. Wirklich zu einem der Top-Twitch-Streamer. Und natürlich ist auch toll zu sehen, wie jemand, der im Gaming so eine Rolle spielt, dann auch mit Leuten interagiert. Tobi, ein Geschenk für die PR oder ein schwer zu kontrollierender Risikofaktor, weil wer weiß, was der alles sagt, der Junge?
Boah, das war hart jetzt, aber tatsächlich so ein bisschen von beidem, wenn man ganz ehrlich ist. Also tatsächlich ist das natürlich ein riesen Ding, ein riesen Erfolg für uns als Spiel, dass das überhaupt so relevant ist, auch so lange noch relevant ist. Aber es ist auch faszinierend zu beobachten, wie Tom und Luke, vor allem Luke, wie die halt diese Situation jetzt benutzen für ihren eigenen Benefit. So, und das ist aber ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, natürlich ist das total geil, man denkt an Free Marketing und so weiter, er streamt das jetzt, er will jetzt berühmen und so weiter. Aber genau wie du gesagt hast, muss das auch ein bisschen kontrolliert werden vielleicht. Vielleicht ist das der falsche Ausdruck, aber ein bisschen halt in Zusammenarbeit gebracht werden. Und das deshalb, weil er selbstverständlich rogue gehen könnte, weil er selbstverständlich Firmen anschreibt und sagt, hey, ich bin der junge Hans Kaper und schick mir mal einen umsonst PC und so Kram. Und das wird dann, da komme ich dann auf den Plan und sage, hey, Luke, hör mal zu, total cool, was du machst. Und der ist ja von 0 auf 100.000 Follower auf YouTube innerhalb total von krass. 2 Wochen oder sowas. Total krass. Und wer weiß, wo die Reise für ihn noch weitergeht. Und tatsächlich soll er ruhig machen. Soll er jetzt eine Streaming-Karriere starten? Warum auch nicht? Wir müssen nur an irgendeinem Punkt dann überlegen, wie trennt man Luke Dale versus Hans Capon? Weil er will ja wahrscheinlich eine Karriere auf ihm selbst bauen und nicht eine Karriere auf den Charakter, den er gespielt hat irgendwo. Warhorse entwickelt sich weiter. Vielleicht machen wir andere Spiele in der Zukunft. Dann bleibt das ein Teil der Vergangenheit und er will ja dann irgendwo sich weiterentwickeln. Was aber auf jeden Fall, unabhängig von diesen Querelen, die dann aufkommen könnten, theoretisch, oder Allüren vielleicht, wie man sie nennen will, was aber wichtig ist daran, oder was schön ist daran, oder was man daran sieht, ist, dass generell, er war nicht eingeplant als irgendwie Marketing Strategie oder Marketingzug und dennoch dachte, weil Warhawks, wir versuchen dieses Community First zu leben, also gläsern zu sein, mit der Community zu quatschen, das kam von Kickstarter damals und jetzt auch, als wir das Spiel angekündigt haben, dann haben wir gedacht, okay, anstatt dass jetzt da irgendwie auswendig gelernte Sätze sind, dann sollen die Entwickler halt von der Leber halt frei quatschen und das wird dann irgendwie zusammengeschnitten, damit das witzig ist, aber das heißt, alles halt genuine und ernst gemeint ist und real, weißt du, wenn das Sinn macht, was ich hier sage. Und das sieht man vor allem an Luke auch, weil der ist ja tatsächlich einfach nur schwer begeistert von dem Spiel, schwer begeistert von der Rolle, schwer begeistert von dem Erfolg, den er hat. Und dieser Enthusiasmus, den er da mitbringt, den übergibt er dann halt an seine Followerschaft. Und das ist einer der vielen Gründe, warum er jetzt so extrem
vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema, weil ich finde es ganz interessant. Er hat ja in Teil 1 schon mitgespielt und ich habe aber den Eindruck, ich habe ein bisschen auch bei ihm reingeschaut, dass er war, man merkt ja, dass er so in Games normalerweise jetzt nicht so fit ist, dass er bei Teil 1 offenbar jetzt wahrscheinlich noch nicht so, sag ich mal, gespielt hat wie jetzt und dass er das jetzt erst mit Teil 2 irgendwie gefunden hat. Wie kommt denn das? Ist es einfach jetzt die reine Quantität der Aufmerksamkeit, dass er jetzt erst checkt, was das für ein Riesending ist? Und das in Teil 1 noch nicht so
war? Tatsächlich würde ich in der Richtung suchen, ja. Also als Kingdom Come 1 angefangen hat, dann nur Daniel Wawra hatte in seinem Kopf den Riesenerfolg und alles, was jetzt kommt und so weiter. Alle anderen müssten überzeugt werden, dem Team inkludiert. Das heißt, wir haben das Kingdom Come 1 und 2 sind ja beides, wie heißt das? Ideen oder finden ihren Ursprung in Daniel Wawras ursprüngliche Idee. Ich möchte dieses Mittelalter-Rollenspiel machen. Dazu brauche ich ein Studio, dazu brauche ich Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, wir arbeiten, vor allem ist das Vision-driven. Ich weiß nicht, wie das visionsgesteuert, dieses Projekt. Und darauf baut dann auf die Beziehung, mir fallen die ganzen deutschen Wörter nicht ein.
Das ist auch ein Problem von PR, ne?
Das ist da ein Problem von Entwicklern auch im Allgemeinen. Das muss man häufiger immer wieder aufklären, Leute, dass Gaming-Studios, in dem Fall ist es ja nicht mal in Deutsch, weil es auch deutschsprachige arbeiten, so englisch, wenn ich den Siedler-Erfinder hier habe im Stream, und deutscher geht's ja kaum als der Siedler-Erfinder, so von der Assoziation her, der erzählt auch immer, wie die ganzen Einheiten auf Englisch heißen, weil selbst da das so entwickelt wird inzwischen einfach.
Ja. Und ich rede fast nur Englisch oder Tschechisch und ganz, ganz selten Deutsch. Also von daher, ja. Und auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass das auf jeden Fall als Tom McKay und Luke Dare, als sie aufgesprungen sind damals und mit zum Spiel kamen, für Tom McKay war das ein Spiel von irgendwelchen Weirdos aus Prag und da wusste er nicht so richtig und war im Marketing auch so kaum drin und das war halt ein Projekt. Und für Luke Dare war das allererste Mal, dass er irgendwohin ausgeflogen wurde. Dass er irgendwas anderes außer Theater gemacht hat. Da war für ihn alles neu. Und ich glaube, keiner hat so richtig verstanden, was das alles, was für Erfolge das mit sich mitbringen kann, theoretisch. Also wir haben ja als Studio auch nicht erwartet, dass das Spiel so durch die Decke geht. Zumindest nicht so schnell. Ja. Und wir haben ja damals, glaube ich, 1 Million in der Woche verkauft und die 2. Million im ersten Jahr, irgendwie sowas. Und das ging jetzt wesentlich schneller, aber ich glaube, erst danach haben beide festgestellt, was für ein Koloss das eigentlich ist. Und
ich vermute auch.
Natürlich beide dann auch von vornherein. Bei Kingdom Come 2 vornherein wollten die mit am Start sein und haben sich aktiv dazu gemeldet: hey, wir würden gerne Marketing mitmachen. Wo ist der da? Jetzt auf einmal haben wir eine Erfahrung.
Aber das heißt, Sie haben schon im Produktionsprozess von Teil 2 gemerkt, das ist jetzt hier eine andere Hausnummer.
Ja, selbstverständlich.
Aber selbstverständlich. Warum? Also woran haben Sie das gemerkt?
Naja, erstmal ist das die Qualität vom Spiel tatsächlich besser geworden und die Qualität vom Schreiben, vom Schreibstil, die Themen, die besprochen werden, das alles während dem ersten Teil, das eher klein-kleines und Heinrich hat Probleme in irgendwelchen Dörfchen, dann geht es auf einmal um Leben und Tod und Adlige und Könige und irgendwelche Intrigues.
Intrigen. Du kannst auch
Russisch. Er weiß das genau. Ja.
In allen Sprachen kennt er dieses Wort.
Das Wort, ja, ist ein gutes Wort.
Da haben selbst, sind ja Profi-Schauspieler, zumindest Tom McKay ist auf jeden Fall ein Profi-Schauspieler, da haben die am Skript selber schon gesehen, dass das eine ganz andere Hausnummer ist. Und Luke Dare hatte im ersten Teil tatsächlich recht, obwohl er bester Freund von Heinrich ist, hat er recht wenig Screentime im ersten Teil. Er ist wirklich relativ selten dort. Man denkt an ihn viel, weil er halt so dieser nervige Charakter war und am Ende bester Freund und so weiter. Aber so richtig Screentime hat er erst im zweiten Teil gehabt. Und deswegen ist auch jetzt Luke's Fame eher im zweiten Teil jetzt hochgekommen. Tom McKay war immer beliebt, aber er ist halt nicht so ein extrovertierter Typ wie Luke. Und
da kann ich ja kurz die Perspektive einbringen von jemandem, der jetzt den ersten Teil ja sehr spät nachgeholt hat in Vorbereitung auf den zweiten. Und ich hatte ja sehr viel von dem Hype schon mitgekriegt und war tatsächlich überrascht, wie klein die Rolle von Hans eigentlich ist, weil ich halt schon so viel gehört hatte, was für eine coole Figur und im Zweier auch von Anfang an dabei und sowas. Und dann so, der hat, 3 oder 4 Quests in den 40, 50 Stunden, die du da hast? Fand ich interessant. Aber zu Luke noch mal kurz, ich glaube, was da, glaube ich, auch eine Rolle spielt, es ist ja auch ein bisschen ein neueres Phänomen, aber ein cooles, dass sich irgendwie auch Online-Community so weiterentwickelt hat, dass Synchronsprecher von der Community auch mehr gefeiert, mehr angenommen und mehr als Stars zelebriert werden. Man hat es, ich glaube, Baldur's Gate war da ein ziemlicher Vorreiter. Gefühlt ist ja jeder der Sprecher von Baldur's Gate, die haben das ja auch alle gemacht. Die haben alle ihre eigenen Kanäle aufgezogen, manche noch mit etwas mehr Erfolg als andere. Während früher zum Beispiel jetzt Leute wie zum Beispiel Jennifer Hale, die Femshep gesprochen hat und sowas, die kannte man schon auch. Aber es war nicht diese Art von Stardom, wie sie in Anführungszeichen echte Schauspieler hatten. Und da hat sich auch was verändert, habe ich das Gefühl, in der Gaming-Community, dass sie das noch mehr feiern.
Ja, also auf jeden Fall. Das sieht man ja auch bei den Game Awards am Ende des Jahres, wo dann auch die besten Rollen, wie du ja vorhin gesagt hast, dann auch gekürt werden. Im Prinzip ist das schon sehr ähnlich zu den Oscars, von irgendwelchen Kameratechnik-Leuten bis hin zu
Schauspielern. Fuck the Oscars!
Bester Plot und so weiter. Und ist auch gut. Ich glaube immer noch nicht, dass Videogames immer leider noch nicht absoluter Mainstream sind und noch, das dauert auch noch ein bisschen, glaube ich, aber wir gehen, alle diese Dinge gehen in die richtige Richtung. Und ich finde es auch gut, dass die Voice Actor nicht einfach irgendwelche Dullis sind, die was ins Mikrofon sprechen, sondern dass sie den Fame bekommen. Wo man aber dann vorsichtig sein muss, und das ist zum Beispiel bei den Baldur's Gate-Leuten passiert, dass denen das nicht zu sehr in den Kopf steigt. Dieser plötzliche Fame aus Videogames. Weil was dann sehr schnell mal passieren kann, dass ich bin ein echter Mensch versus das ist ein Charakter, den ich gespielt habe, die Wahrnehmung verschwimmt dann ab und zu ein bisschen. Und dann wird sich auch gerne mal ein bisschen zu viel Credit dafür zugesprochen. Und das ist dann halt ein bisschen seltsam, wenn 500 Leute oder was weiß ich, was an Baldur's Gate arbeiten oder was auch immer, was für ein Spiel.
Ja.
Und dann die Schauspieler auftreten und sagen, hey, so, jetzt feiert mich, weil ich habe das. Man muss immer humble, Füße auf dem Boden.
Zurückhaltend sein.
Zurückhaltend bleiben, das genießen. Natürlich milk the cow, das machen alle Schauspieler, weil warum auch nicht? Natürlich wollen die jetzt auf Cons gehen und ihren Kram machen und Autogramme verkaufen und was weiß ich was. Aber das heißt nicht, dass das Studio das gut findet oder dass das irgendwie.
Was mich da nochmal interessieren würde, um vielleicht auch auf euch als Studio nochmal zurückzukommen. Wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass die beiden Personen, Hans und Heinrich, werden durch reale Personen verkörpert. Das wissen ja manche gar nicht. Und ja richtig dann mit Motion Capturing und Ähnliches, das dann genutzt wird. Jetzt gibt's aber zum Beispiel auch das Phänomen, das kennen wahrscheinlich manche aus euren Communities, Paradox Interactive damals hat ein ganz großes zweites Standbein gehabt, nämlich sie haben versucht, sich in Hollywood etwas aufzubauen mit Filme. Und Plyon ist zum Beispiel auch mit Filmen und Ähnliches. Ist das etwas, wo ihr sagen würdet, ja, andere Medien, da hätten wir auch irgendwie Bock drauf, Kingdom Come zu erweitern? Oder habt ihr für euch schon festgelegt, nein, wir machen jetzt Games, Games, Games und dann gucken wir mal in 20 Jahren nochmal, was da rausgekommen ist?
Nö, ich glaube, dass die Spieleindustrie sich weiterentwickelt und dass die Spiele generell als Brand, als Marke angesehen werden, je nachdem wie erfolgreich und wie groß und so weiter. Aber man schielt immer mal gerne über den Tellerrand hinaus. In unserem Fall in Warhorse Studios, wir machen all diese Dinge auch. Wir haben schon einen Comic gemacht in den USA, wollen jetzt einen neuen machen. Es gab mal eine Idee, ein Brettspiel zu machen und so weiter. Das sind eher kleinere Sachen. Aber selbstverständlich schwirrt immer noch die Idee im Raum, dass man Film macht. Tatsächlich wurde einmal sogar schon die Lizenz verkauft, aber dann hat Covid angefangen und das ist dann alles, dann ist das wieder ausgelaufen, der Vertrag. Also von daher, da gibt es jetzt nichts. Aber die Idee ist immer noch im Raum, dass man aus dem Kampf einen Film machen könnte. Oder eine Serie oder was auch immer. Aber das
da wäre ich sehr am Start für.
Also, ja, die Frage ist da aber ja, tatsächlich, das aber ist die Frage, Serie, die ich mich dauernd, die Frage, die ich mir da dauernd stelle, ist, ob was, weil der Viewer weiß ganz oft nicht, was er eigentlich will. Das meine ich nicht im Negativen, sondern also jeder sagt, ja, Kingdom Come Serie, aber was stellen die Leute sich darunter vor? Eine Serie, die die Story von Kingdom Come erzählt oder eine Serie aus dem Universum von Kingdom Come oder eine Serie über Charaktere, die da irgendwie vorkommen, aber Sachen, die nicht im Spiel behandelt werden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Jetzt nicht spoilern.
die Vorgeschichte von Vater.
Ja, Jürgen, ja, also, das ist kein Spoiler. Ja. Aber ich glaube, ihr habt euch das selber beantwortet in KCD 2 bereits.
Ja.
Jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nicht spoilern. Nee, ich spoiler dann nicht. Man ist ja am Anfang in der Rolle von Godwin selbst drin. Ne? Und erlebt ja dann eine Situation, mehr erzähle ich mal nicht. Und ist dann hinterher, wechselt man plötzlich wieder zu Heinrich und erlebt wieder was anderes. Und ich finde dieses, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, dieses Konglomerat an sich, wie das zusammenspielt und was parallel passiert und was ist da und was ist da und Gott, ohne Spoiler ist ziemlich schwierig. Ich glaube, um das abzukürzen und wirklich nicht zu spoilern, die Geschichte des Adels in Europa zu erleben aus einer Perspektive, der eben nicht der König ist, sondern auf einer ganz kleineren Ebene agiert, ist das, was die Leute auch wirklich interessiert in der Story. Dieses Game of Thrones auf kleinem Niveau.
Game of Thrones erste Staffel.
Ja, ja, also nicht mehr die letzte, die ist.
Nee, aber ja, tatsächlich, mir gefällt auch diese Idee von Side Stories. Also, das ist die Kingdom Come Deliverance, ist die quasi die Hauptplotline. Und dass dann irgendwelche, am Anfang gibt es einen großen Angriff. Was ist mit diesen Leuten passiert? Wo kommen die her? Was sind das für Leute? Warum machen die das? Wie haben sie sich darauf vorbereitet? Keine Ahnung, also Side-Stories halt. Aber ich bin nicht der, der sich sowas einfallen lässt. Deswegen ist das nur mein personal Idee hier oder mein personal Wunsch. Aber tatsächlich, was wir versuchen, also zumindest wir bei Warhorse, ist, dass das immer noch Fanservice sein soll. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Collector's Edition zum Beispiel, die wir sehr, sehr günstig vom Preis her angesetzt haben, aber der Inhalt meiner Meinung nach das den Preis übersteigt. Das ist so ein bisschen, finde ich, der Weg, den wir versuchen zu gehen. Ja, das alles, was wir machen, irgendwie, ja, es ist eine schöne Figur da. Sehr gut.
Meine ist das, auch das, hier.
Das,
alles so ein bisschen,
ja. Das sagst du nur so.
Das heißt, dass all diese Dinge, die dann die nebenher laufen, in unserem Fall, wir bleiben Videospielentwickler und wollen weitere Videospiele machen, vielleicht im Kingdom Come-Universum, vielleicht was Neues, aber dass all diese Nebenaktivitäten Warhorse als geiles Studio zeigen oder Kingdom Come als geile Franchise, und das soll einfach nur helfen, dass die Leute halt was Cooles erleben können. Und als kleines Beispiel, weil es halt am schnellsten ging und am meisten Sinn machte jetzt mit Release, es gibt eine Homepage, um das hier mal direkt mal Werbung zu droppen, kcdlive.eu. Und das ist ein Zusammenschluss aus der Stadt Kuttenberg, aus dem tschechischen Tourismusverband, aus verschiedenen Orten. Die Burg Trosky macht damit. Es sind ganz viele verschiedene Museen und so weiter. Und die alle haben sich zusammengeschlossen, um ein Kingdom Come Experience, Live-Erlebnis zu machen. Das heißt, da gibt es irgendwelche Touren und Restaurants und ein Wanderweg mit
Info-Dingern
zum Scannen und so weiter. Mit so einer kleinen Geocaching? Doch, oder?
Ja, heißt so.
Ja, Geocaching-Game und so weiter. Und dann kannst du da überall langlaufen und so weiter. Und das macht man alles um den Fans ein bisschen, wir verkaufen da ja nichts, also zumindest wir als Warhorse nicht. Die verschiedenen Institutionen und die Stadt und so weiter, die haben dann alle davon was, dass das Spiel erfolgreich ist und die
lassen.
Ja, also das hattest du ja, Steinwald, auch als Thema, ne? Das hat dich
genau, sehr interessiert. Genau, ich wollte gerade so ein bisschen einhaken.
Ja, hau raus.
Moment! Ein schöner Punkt, weil ich kann mich erinnern, Kingdom Come 1, ich komme mal wieder zurück zu dem bahnbrechenden Spiel, zu dem eigentlichen bahnbrechenden Spiel. Da war ich ja, ich glaube, als einer der ersten vor Ort und habe mir die Orte da angeguckt, Rathay und Sasau. Und als ich da war, war wirklich, man merkte, da war noch überhaupt nichts irgendwie so Infrastruktur, touristisch oder so. Da war ich auch absolut der Einzige. Das war auch außerhalb der Saison. Ich war wirklich, es war krass. Aber es fühlte sich natürlich besonders interessant an, besonders exotisch. Und dann hat sich das irgendwie über die Zeit, glaube ich, so ein bisschen entwickelt. Schon nach Teil 1, nach ein paar Jahren, hatten die dann mal einen Flyer und sowas alles. Aber jetzt hattest du uns ja nach Kuttenberg oder Creator und Journalisten eingeladen im Sommer. Ja. Und da war dann irgendwie die Vertretung des Bürgermeisters von Kuttenberg. Im Rathaus wurden wir empfangen. Es wurde eine Rede gehalten. das war irgendwie ganz offensichtlich, dass es in diesen paar Jahren es irgendwie einen Klick da gemacht hat in Tschechien. Hier ist irgendwie was Großes, da können wir uns irgendwie ranhängen. Und wir machen jetzt richtig Tourismus und promoten unsere Region. Also was ist da jetzt passiert?
Und das ist das, was ich das, was ich meinte vorhin, dass ganz viele Leute nicht wussten vorher, was das hier für ein Koloss werden könnte. Und bei ganz, das macht aber auch Sinn. Hier Kuttenberg und so weiter und Tourismusverband, die springen da erst auf, wenn sie sehen, dass das Spiel auch wirklich erfolgreich ist. Das ist selbstverständlich, das macht ja Sinn. Aber jetzt die Erwartungen waren mit dem Announcement im, wann war das, Juni oder irgendwann, oder vielleicht sogar noch vorher, kann mich nicht mehr erinnern, das ist alles schon so lange her, hat das extrem große Wellen geschlagen und hat dann hier alle auf den auf Alarmbereitschaft gebracht und hat dann quasi dann auch, weil wir mit Kuttenberg direkt zusammengearbeitet haben, um da halt die Städte, die Gebäude abzufotografieren und so weiter, haben die, und der Bürgermeister ist ein Gamer, der den ersten Teil gespielt hat. Deswegen macht das alles noch ein bisschen einfacher. Ja, ist das immer größer geworden. Und ich habe wirklich versucht, ganz hart, und das klingt immer witzig oder arrogant, wenn ich das sage, ich meine das tatsächlich so nicht, aber Kino Camp ist tatsächlich ein Riesending hier in Tschechien. Absolut. Ich bin mir sicher, dass unser Marketing es geschafft hat, 95% der Spieler hier zu erreichen. Also jeder weiß davon, selbst Leute, die absolut keine Videospiele wissen davon. Und das deshalb, weil das dermaßen Wellen geschlagen hat, dass zum Beispiel auch die Abendnachrichten davon gesprochen haben. Also stell dir vor, die Tagesthemen sagen jetzt hier das neue Spiel von Fidelic, Piranha Bytes, was auch immer. Ja? Play-On. Das passiert das halt noch nicht in den anderen Ländern, weil das halt noch nicht diesen Mainstream wäre.
Es erinnert mich ein bisschen an das, was in Polen mit The Witcher passiert ist. Also ab und an schaffen es Spiele, dass eine Nation stolz auf diesen Erfolg ist. Also ich glaube, der polnische Präsident hat auch mal irgendwie Witcher 3 Barack Obama geschenkt oder sowas. Und ich habe mir auch damals schon gedacht, wäre doch irgendwie schön, wenn wir es in Deutschland auch hinkriegen würden, dieses Medium nicht zu stigmatisieren, sondern mal genauso stolz drauf zu sein. To be fair, die Art von weltweitem Erfolg haben wir in Deutschland auch nicht so oft.
Und Olaf Scholz übergibt eine Version von Die Siedler an Donald Trump.
Oh mein Gott!
Die Siedler 8, das ist fair. Die Siedler 8 übergibt er.
Oh
so.
Gott.
Ja, oder die Siedler von Katar.
Ich weiß nicht, was an diesem Satz das Schlimmste ist.
Ja, dass man da überlegen muss. Ja. Aber vielleicht ganz interessant, du hast gerade gesagt, dass ihr das in der Region dann halt auch groß machen konnte, 95% der Menschen das wissen. Wie sieht's denn, wenn wir das jetzt mal betrachten und so zurückgehen zu dem PR, insgesamt eigentlich aus? Also wie ist das Interesse jetzt mal betrachtet auf Deutschland, bei dem ihr im Mittelalter doch irgendwie immer im Gaming so ein Bereich ist, Europa oder auch international?
Also unsere Top 3 Märkte sind USA Nummer 1, China Nummer 2 und Deutschland Nummer 3. China hätte keiner gedacht, das kam auf einmal so, obwohl wir so gut wie keine Marketing dort gemacht haben. Aber weil der erste Teil erfolgreich war anscheinend und die chinesischen Gamer anscheinend auch Bock haben auf Mittelalterkram, ist das jetzt auf Nummer 2 da. Und tatsächlich müssen wir die Kommunikation anpassen, je nachdem, wo wir sind. In der USA, immer wenn ich präsentiere und dann meine hier PR-Touren mache oder was auch immer, versuche ich den Fokus aufs Kampfsystem, auf Action und auf Abenteuer und du nimmst das Schwert und du versuchst halt Survival quasi, nicht Survival-Elemente, sondern Überleben und from Rags to Riches so ein bisschen. Während in Deutschland es viel spannender ist, über Historie zu reden, über Burgen, über Aristokratie und da kommen Namen vor, die deutsch klingen und warum ist das so? Und das ist Teil des Heiligen Römischen Reichs, da sind auch deutsche Charaktere und so weiter. Und also da haben wir mehr auf das gezielt und mehr auf das gespielt. Vor allem auch, weil Deutschland, die Region, beziehungsweise die römische Region und die deutsche Region sind jetzt so unterschiedlich. Das heißt, hier auf der Truskenkarte, wo auch das Bohemian Paradise ist, also mit den Stein-Canyons da, sind ja im Erzgebirge auch nicht ganz anders, also das ist ähnlich, relativ. Und in China beispielsweise, das war extrem schwer, weil dann, als ich das versucht habe, immer auch mit irgendwelchen Filmen oder anderen Spielen zu vergleichen, haben die mich angeguckt und wussten nicht, wovon ich rede. Bei Kingdom Come 2 ist das so, dass du jetzt so ein bisschen wie Red Dead Redemption, dass du dann irgendwann so eine Gruppe hast, nicht, dass du mit denen halt, du hast keine Companions, aber dass du halt in eine Headquarter hast und da sind halt interessante Charaktere. Und als ich dann gesagt habe, ja, stellt euch das vor, so ein bisschen wie Ocean's 11 oder ja, Inglourious Basterds oder sowas. Alle von denen sind irgendwie schlecht, aber zusammen sind sie gut. Und keiner von denen wusste, was das für Filme sind.
Wir müssen erst mal gucken, Redemption, sind die überhaupt in China erschienen? Durften die da erscheinen? Ja, keine Ahnung. Ja.
Und das war wirklich faszinierend. In Japan habe ich immer erzählt, dass es quasi so eine europäische Samurai-Story. Du verlierst alles am Anfang und dein Hometown und so weiter und du musst das Schwert nehmen und dann eben auf eine lange Wanderung und dann zu einem Hero werden und sowas. Das ist immer so ein bisschen angepasst, aber am Ende des Tages hat es bei allen gleich geklickt, weil es ist ein super immersives Spiel und die haben dann halt gemerkt, was ich versuche, denen da einzubläuen. Das war ganz spannend, dass man nicht einfach nur copy-paste und dann. Tatsächlich ist es bei, zum Beispiel, es gab Zeiten, wo PlayOn noch andere Spiele in der USA mit im Portfolio hatte, andere Spiele. Und die haben erzählt bei irgendwelchen Summits oder wenn wir uns irgendwann mal getroffen haben, dass während wir mit Kingdom Come ein Problem haben, den US-Markt anzuzapfen, weil das einfach übers Wasser ist, halt weit weg und Time Zone und die haben sowieso so viele Time Zones und Mittelalter ist so schwierig, haben die Ami-Spiele ganz oft das Problem, wieder den europäischen Markt zu treffen und da den richtigen Zeitgeist zu treffen oder den richtigen Ton. Und Coca-Cola oder sowas oder all diese Getränkehersteller und so oder was auch immer, Schokoladenhersteller, was auch immer, die haben genau das Gleiche. Alle Produkte haben immer Europa versus USA und die Werbungen sind da einfach anders, weil die anders klicken.
Habt ihr dann das Spiel auch daraufhin, wie soll ich sagen, angepasst? Also das sage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass im Vergleich zu Teil 1, dass alles so ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse gesagt, mainstreamiger ist. Ich würde tatsächlich sogar sagen, es ist auch leichter geworden. Also der, ich sag mal, der simulative Faktor ist ein bisschen zurückgefahren worden. Also habt ihr ganz bewusst bei der Weiterentwicklung von Teil 1 auf 2 stärker auf den Mainstream-Markt gezielt?
Nein. Tatsächlich gibt's, also keiner hat uns in die Parade gefahren, nicht mal ein Publisher oder sonst irgendjemand hat uns gesagt, hey, macht mal dies oder macht mal das oder fügt mal das hinzu oder nicht. Die einzigen Leute, die irgendwas dazu zu sagen hatten, waren die Community aus dem ersten Teil, die dann gesagt hat, ja, Combat-System ist cool. Andere, wie gesagt, das ist viel zu schwer und da haben wir dann versucht, einen Mittelweg zu finden. Also es fühlt sich einfacher an, in Anführungszeichen, weil es sich weniger clunky anfühlt als der erste Teil. Und das war das Hauptziel, dass wir mehr Animationen reingepackt haben, dass es alles sich flüssiger anfühlen soll, dass es einfach ein besseres Spielerlebnis sein soll. Und das war das Ziel. Und ab und zu, wenn ich gefragt werde von Journalisten, versuche ich, weil ihr seid ja alle Crusader Kings Fans und hab mich noch nie zu irgendeiner Runde eingeladen.
Schande.
Was ist, Crusader, wer da jetzt hier auf einmal hier die Kritik raushaut?
Shots fired.
Ich kenne das Thema schon.
Es ist doch auch, muss man auch mal gesagt haben.
Ich sammelt mich da schon 2 Jahre mit vor.
Aber ja,
ist das Kapitän?
Noch nie wurde ich eingeladen. Aber zwar unser Sprung von Crusader Kings 2 zu Crusader Kings 3. Ist immer noch das gleiche Spiel, mehr oder weniger. Und ich habe vor the longest time wollte ich nicht auf Crusader. Und ich glaube, mit dir, Steinwallen, habe ich darüber geredet, dass ich ein Riesenproblem habe, auf den dritten Teil rüberzugehen, weil der zweite ist doch so viel besser, weil der ja so deeper ist oder was auch nicht. Und dann habe ich dem irgendwann mal eine Chance gegeben und gesagt, na komm dann. Und jetzt habe ich wieder eine Hard Time, überhaupt in den zweiten Teil zurückzugehen. Also einfach nur zugänglicher machen, nicht verdummen oder vereinfachen, sondern einfach nur zugänglicher machen, um dann halt sich zu öffnen. Und tatsächlich hat es super funktioniert, weil in der USA, genau in der USA, da die mit Kingdom Come ein Riesenproblem hatten, weil es ja doch sehr Gothic-esque, Deep-Rollenspiel-Vibes hat. Das kommt nicht so gut an auf der anderen Seite des Teichs. Und diese Zugänglichkeit hat dann gut geklickt dort, hat gut funktioniert.
Ich
wehre mich dagegen zu sagen, dass es einfacher geworden ist, aber einfach nur weniger clunky.
Ich glaube schon. Also, oder das Balancing in der Welt ist anders. Also, Du triffst einfach.
Das kann sein.
Also wenn genau, du kriegst so viel Loot relativ früh. Also ich fühle mich schon super stark. Das war bei Kingdom Come 1 nicht. Ich brauchte viel länger, ich das Gefühl hatte, hey, ich komme klar.
Und das ist ein guter Punkt. Balancing war for the longest time ein Riesenproblem und ist eigentlich immer noch, weil du darfst nicht vergessen, wir haben hier ein Rollenspiel, was, also wir dachten, das wird so, weiß ich nicht, so 80, 90 Stunden lang sein und die Leute sind da easy 150 Stunden drin und probieren alles Mögliche aus. Und wir haben auch nicht gedacht, zum Beispiel, ich weiß nicht warum, aber dass die Leute viel schneller in die, am Anfang ist so eine Hochzeitsmission, dass die Leute viel schneller in diese Hochzeitsmission reingehen, weil das halt ein Mainquest ist. Aber das hat so gut
ich habe 50 Stunden jetzt gespielt, alle halt noch nicht bei der Hochzeit.
Genau das ist passiert. Und dann, das ist aber ein gutes philosophisches Thema, weil dann
Chat da kollidiert fragt, es Open gibt World eine Hochzeit. Mit
Story-Driven RPG. Ja. Wie gesagt, da kollidiert Open World mit Rollenspiel oder mit einer Story-Driven RPG, weil wir geben dir die Möglichkeit, wenn du in Kuttenberg, was weiß ich, irgendeinen Waffenhändler ausraubst, dann hast du halt alle Waffen, die der Händler hat und dann hast du halt alle Waffen. Und wenn du das so entscheidest und wenn du es so machen willst, dann ist es auch in Ordnung so. Das ist halt der Open-World-Aspekt, aber dann machst du das Spiel halt einfach, aber dann ist es halt so. Deswegen, ja, Balancing ist tatsächlich immer ein Problem. Und weil wir nicht diese mitlevelnden Gegner haben, sondern halt alle gleich, je nachdem, was du für Outfit hast und so weiter.
Und vor allem, weil ihr quasi einen Simulationsaspekt hat, dass jeder, den man umbringt, der hat halt auch seine Sachen bei sich. Ne? Das haben ja normale Rollenspiele nicht. Da kann man einfach regulieren. Das Schwert hat Level 30, keine Ahnung. Der hat auch nur ein Schwert und davon gibt es auch nur 5 in der Welt. Naja, ist schon so.
Ich meine, es ist ja dadurch auch ein Zufallsfaktor drin. Bei mir war tatsächlich so, dass ich viel früher, als ich sollte, in Kingdom Come 1 über Gebühr ausgerüstet habe, weil ich einmal den Random Spawn hatte, dass eine Horde von sehr gut ausgerüsteten Banditen im Kampf mit einer Horde von sehr gut ausgerüsteten Wachen vor mir an der Wegkreuzung gespawnt ist.
Das hatte ich auch
tatsächlich. Dann haben die sich gegenseitig massakriert. Aber weil ich nicht involviert war, haben sie mich nicht als Gegner gesehen. Und als die dann einfach, als der Kampf bei war, bin ich hingegangen. Okay, ja, 3 Mailänder Plattenrüstungen liegen jetzt hier einfach rum. Ich war, glaube ich, noch im ersten Drittel des Spiels. Das war ein guter Tag. Ich glaube, es war nicht das, aber einmal bin ich auch tatsächlich in Kingdom Come 1 30 In-Stream-Minuten in normaler Nicht-Renngeschwindigkeit in die Stadt gelaufen, weil ich meinen Loot nicht droppen wollte, weil ich noch so früh im Spiel war, dass der wichtig war.
Oh, ja. Im zweiten Teil kriegst du sogar noch Stats dafür. Ja.
So die Stärke gelevelt die ganze Zeit.
Also, das ist halt ein Zufallsfaktor. Ich persönlich finde tatsächlich an manchen Stellen auch, dass Kingdom Come 2 ein bisschen, also beides, einfacher und weniger sperrig geworden ist. Ich finde aber in einem Maß, dass es eine Verbesserung ist, weil bei aller Liebe für den ersten Teil finde ich ein wenig, also zum Beispiel, es gibt ja je nach Waffe 1 oder 2 weniger Stoß-Hieb-Richtungen im Kampf. Aber es gibt ja immer noch mehrere. Und also ich fand, es war eigentlich gut gemacht, dass es sich anfühlt wie ein Feinschliff des Systems und nicht wie ein Runterdummen des Systems. Auch wenn ich zustimme, dass es dadurch in mancherlei Hinsicht auch leichter geworden ist. Aber ich fand, insgesamt hat es sich als Spiel besser angefühlt.
Aber genau diesen Punkt, das ist genau der Punkt, weswegen ich sage, dass Kingdom Come das erste Mal oder eines der wenigen Spiele ist, bei denen ich wirklich diesen Sandbox-Aspekt halt eben habe. Also, ne, er hat seine Ausrüstung, ich kann die Ausrüstung nehmen, wenn Heinrich glücklich ist und durch die Gegend läuft und auf einmal töten sich 2 Barbarenlager. Da kann man aber auch, und das habe ich versucht jetzt in meinem Run zu machen, das so ein bisschen Roleplay-technischer anzugehen. Beispielsweise Leichenfledderei. Als guter Christ, ist Heinrich ein guter Christ? Dann nimmt er doch nicht die Rüstung von
dir. Das stimmt.
Ja, ne? Oder was ich durch Zufall herausgefunden habe, das, was du gerade gesagt hast, dass man die Läden leer räumen kann. Ich war aus Gründen beim Schneider drin und habe gesehen, okay, der hat hier Truhen, da sind ja alle Sachen drin. Dann will ich mal zu dem Rüstungsschmied gehen. Ja, und beim Rüstungsschmied war ich dann dementsprechend im Schlaraffenland und habe dann aber selber für mich gemerkt, okay, das mache ich nicht nochmal, weil ich ansonsten komplett die Game Mechanics aushebeln würde. Aber das ist das Schöne. Man kann outmaxen, wenn man möchte, aber auch gleichzeitig diesen Rollenspielaspekt ganz häufig verfolgen. Auch bei Quests gibt es ganz oft die Stelle, wo jemand sagt, ja, du musst jetzt für mich, weiß ich nicht, was klauen. Und dann sage ich, nein, ich bin kein Dieb. Oh gut, ich habe einen Rüstungsschmiede ausgeräumt. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht das gute Beispiel, aber ja.
Na, auch bei mir war es ein Ehrenheinrich, der hat halt nicht geklaut. Deswegen, ich wollte noch mal nur eine Frage noch mal rückgreifen, Tobi. Hast du denn inzwischen eine Story gefunden, die in China gegriffen hat? Also hast du inzwischen einen Ansatz,
wie
du Kingdom Come in China verkaufst?
Ich habe noch nicht. Ich war einmal dort auf meiner in 20 Tagen durch die Welt Reise, PR-Reise. Das war ja Thema des Talks heute. da bin ich dann erst darauf gekommen, dass das so ein bisschen schwierig ist. Wir haben jetzt, ich fahre jetzt Ende Juni wahrscheinlich nochmal nach Shanghai und auf ein Event dort. Dann ist das Spiel aber schon draußen. Deswegen ist es dann einfacher zu erklären, wovon ich rede, weil das Spiel schon existiert. Ja, ich mache es dann wahrscheinlich wie in Japan. Also versuche irgendeine Samurai-Story oder Krieger-Story. Oh doch, jetzt fällt mir die Schuppen von den Augen. Ich habe gesagt, jetzt weiß ich es wieder. Oh Gott, wie heißt das Affenkönig-Spiel nochmal?
Black Wukong.
Wukong. Ich kann mich erinnern. Ich habe gesagt, das ist unser Black Myth Wukong. Und dann wussten die sofort, worüber ich rede. Und dass das halt unser so Nationalding ist und Kultur und was weiß ich was. Und da waren die total begeistert. Oh. Und jetzt, wenn ich Interview-Questions bekomme aus China, dann steht da immer drin, ob man irgendwie kulturelle Spiele draus machen kann und ob sich Länder irgendwie damit repräsentieren können in der Welt und sowas.
Vielleicht. Aber das ist ein guter Gedanke tatsächlich, weil es ja tatsächlich so. Es sind echte tschechische Orte drin, die dadurch jetzt weltweiten Tourismus bekommen. In Kingdom Come 2 ist ja auch ein der Kontext war mir auch gar nicht bewusst, habe ich dann so ein bisschen gelesen, ein wohl immer noch recht gefeierter so tschechischer Nationalheld, ne, eine mittelalterliche Figur drin, die wo Leute sich gefreut haben, den repräsentiert zu sehen, was ich als deutscher Spieler gar nicht erkannt habe, dass diese Figur jetzt auch in dem Kontext was Besonderes ist. Und bei mir war es eher so, über einiges von der Historie habe ich dann durch Kingdom Come 1 und 2 ein bisschen gelernt. Aber die Parallele sehe ich schon, auch wenn es gameplaymäßig mit Black Myth überhaupt nichts zu tun hat, war das ja auch was, dass so ein bisschen diese Mythen. Also da ist ja mehr Mythos als Historie, aber finde ich einen guten Ansatz.
Wir haben tatsächlich gedacht und auch ein bisschen gehofft, dass nach Kingdom Come 1 sich Studios animiert fühlen aus anderen Ländern, vielleicht auch ein bisschen was aus der Historie zu nehmen und irgendeine tolle Geschichte zu erzählen. Muss ja nicht Mittelalter sein, kann alles sein. Amerikanische Revolution, egal was, ja. Und das ist aber tatsächlich eher weniger passiert. Zwar habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen die Rollenspiele versuchen, ein bisschen mehr in diesen in die Authentizitätsecke zu gehen, aber auch so sehr passiert das jetzt auch irgendwie nicht. Ich glaube, Kingdom Come ist dann immer noch relativ alleinstehend auf dem Markt oder auf dem Ort. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass das jemanden motivieren könnte. In Tschechien hat das, also es gab noch weitere so kleine Mini-Kingdom Comes hier von Indie-Entwicklern, die gemacht wurden. Aber außerhalb, nach unserem Kuttenberg-Event, da hat mir ein italienischer Journalist von einem sehr großen Medium in Italien geschrieben, dass er wünschte sich, dass irgendein italienischer Entwickler irgendwas über Italien macht. Ganz egal was, da ein bisschen.
Das habe ich mir schon nach Teil 1 gewünscht, dass das Vorbildfunktionen auch in Deutschland haben könnte. Das wäre so geil. Stellt euch das mal vor, Bauernkrieg, 30-jähriger Krieg. Da gibt es so tolle Settings, die auch super interessant werden. Aber naja, aber man muss da sagen, die Amerikaner, die machen das ja. Ich nenne einfach mal Titel wie Red Dead Redemption. Das ist amerikanische Geschichte. Oder
GTA.
ja, natürlich. GTA 4. Ja, das ist ein fantastisches, tolles Story-Game im Prinzip. Mhm. Oder Assassin's Creed, gut, ist jetzt kein amerikanisches Spiel, aber Assassin's Creed ist natürlich in gewisser Weise in der Richtung auch unterwegs nach wie vor. Das gibt's ja alles und ist eigentlich auch erfolgreich, aber ich verstehe auch nicht, warum andere da nicht so richtig drauf aufsetzen. Weil der Markt ist doch da. Die Leute wollen nicht immer Fantasy haben, sondern die finden das genauso geil. Kannst du mir nicht nachvollziehen.
Also ich weiß nicht, ich kann mir das nur so erklären, dass es leider immer noch bei dieser Wahl, was machen wir als nächstes Spiel, dass da immer noch viel zu viele Leute involviert sind, die eigentlich gar keine Spiele machen.
Ja.
Also das ist wirklich ein ganz schlimmes Phänomen und das zum Glück hat uns nie erwischt. Es ist nicht so, als hätten wir schon Ratschläge von Leuten bekommen, wo wir gesagt haben, also bitte gib uns keine Ratschläge mehr. Aber tatsächlich habe ich leider das Gefühl, dass wirklich sehr viele Games, wenn man sich die so anguckt und dann versucht, objektiv so aus der Entfernung so ein bisschen drauf zu gucken, dass die schon irgendwelche Boxes ticken. Also dass die nach irgendeinem Schema gebaut sind, weil sie mal funktioniert haben oder weil das den Zeitgeist anspricht oder weil das Geld machen könnte oder irgendwie sowas in dem. Ich erinnere euch doch gerne an die, als PUBG rauskam und dann alle auf einmal angefangen haben, hier diese Battle Royale Games zu machen oder jetzt Extraction Shooter. Mhm. Jeder macht Extraction Shooter. Das ist halt so ein bisschen.
Ja.
Oder in Bitcoins investieren, wenn die bereits viel zu teuer sind und so weiter. Wenn man halt zu spät darauf aufspringt, dann kommt nur so mittelmäßiger Kram bei rum.
Weil du es gerade angedeutet hast, was ist der schlimmste Ratschlag, den ihr je bekommen habt, so aus knallharter Industrie-Marktpragmatik heraus?
Ich bekomme ja nur Marketing-Ratschläge in dem Sinne. Ich sage ja, übers Spiel sagt mir ja, also keiner sagt mir, hey, mach mal in das Spiel dies oder das. Aber wir müssen schon, also so wie wir unser Spiel angekündigt haben, das kam schon dadurch, also mit dem Video da in der Kirche, falls ihr euch erinnern könnt, wo Tom McKay auf dem Pferd, also Live-Action quasi. Da mussten wir lange wirklich mit dem Fuß auf den Boden stampfen und sagen, wir wollen das aber so machen, weil wir haben das Gefühl, dass das die Community und die Fanbase anspricht. Und der Gegenvorschlag waren dann, nee, aus dem Office ist viel besser mit Computern im Hintergrund und so Kram. Und dann, nee, ey.
Oh, das ist
jedes andere Office auch.
Ja.
Ja, und dann lass uns doch mal was Verrücktes machen, lass uns mal was ausprobieren, lass uns doch mal nicht die auswendig gelernte, sauber inszenierte hier Präsentation vorlesen, sondern einfach mal ein bisschen was. Die Schauspieler hatten natürlich ein Skript, die reden nicht darüber, wie toll das Spiel ist, aber selbst die wurden dann später gefragt, so, und was denkst du so über die Rolle und so weiter, und dann haben die auf einmal ganz normal miteinander gesprochen, und das ist doch viel authentischer, und ich glaube, Authentizität generell ist etwas, was sehr oft fehlt, meiner Meinung nach, in den meisten Spielen, die jetzt so rauskommen oder rauskamen, dass das alles sich nicht mehr so wie so Love-Projekte anfühlt, also sehr oft zumindest nicht, sondern alles halt immer so Business-Projekte irgendwie sind.
Aber finde ich auch insofern faszinierend, dass dann vielleicht es oft so ist, dass es wirklich Instanzen gibt, die verhindern, dass besagte Liebe, die vielleicht sogar vorhanden ist, beim Studio nach außen kommuniziert wird. Also für wie viele Studios ist es dann so, dass sich dieser Ratschlag durchgesetzt hat, der euch gegeben wurde? Nee, lasst mal nicht ein passendes Video machen. Lasst mal einfach jemand vor einem Bildschirm.
Darf ich da gleich mal ranhängen? Ihr kommt ja quasi aus dem Indie-Bereich im Prinzip. Mhm. Es gab eine Vision, ihr habt Kickstarter gemacht, es gab irgendwie einen reichen, unbekannten Finanzier, der euch den Start finanziert hat. Mhm. Und dann hattet ihr Erfolg, so, mit dieser Liebe. Und dann wurdet ihr aufgekauft. Und jetzt seid ihr im Prinzip ein normales Studio, wie alle anderen auch. Mhm. Das heißt, die Gefahr würde ja durchaus schon bestehen, dass ihr den gleichen Problemen unterliegt. Was hat sich geändert? Hat sich was geändert? Mhm. Und wie kann man das verhindern, dass es passiert?
Erst einmal, als das Studio der unbekannte Millionär war kein unbekannter Millionär, das war einfach hier Kohle-Millionär, irgendwie sowas.
Weiß ich, ja, ach, aber ich dachte, das wollte
Die Pointe ist aber, dass als eines Tages dann PlayOn kam und sagte, hey, wir würden gerne, weil die waren ja vorher schon Publisher, dann hat er die Leute, also es war so, dass der Millionär hatte, glaube ich, 70% irgendwie so in dem Sinn, dann hatte Daniel Wagner, keine Ahnung, 17%, Martin Klima 7 und dann irgendwie noch Rest oder die beiden nur, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieser Millionär zu diesen beiden Jungs gekommen und gesagt, so, wir haben dieses Angebot, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Und dann hieß es, ja, wollen wir, aber nur unter bestimmten Umständen. Und die bestimmten Umstände sind zum Beispiel, dass Warhorse autonom bleibt. Und das heißt, natürlich kann sich das jederzeit ändern, weil das sind jetzt unsere Daddies und können sagen, nö, wir haben euch getrickt. Aber bis heute klappt das so, dass wir unsere eigenen Leute einstellen, dass wir unsere eigene PR machen, dass unser CEO da knallhart, dass wir unsere eigene IP halten, die ist immer noch, Kingdom Come ist immer noch in Warhorse drin, ist nicht raus aus dem Studio. Und dass wir absolute 110%ige kreative Freiheit über das Spiel haben und wir null Außen-Input bekommen. Wir geben nicht mal Milestones ab und sagen, hier, das haben wir jetzt gebaut, was sagt ihr dazu? So funktioniert das nicht. Die vertrauen blind und zum Glück bisher auf Holzklopfen hat das auch immer geklappt, weil das Spiel halt gut war oder die Ergebnisse gut waren. Das kann natürlich auch ganz schnell schief gehen und dann wird erst recht umsortiert. Aber ich sage immer sehr gerne, dass wir im ersten Teil waren wir wirklich Punks, weil wir sehr viel Kram einfach ausprobieren mussten und halt, um zu gucken, ob das funktioniert. Dann die Events der Welt, dann wollte ich mal nach Brasilien fahren, um nach Brasilien zu fahren, aber um auch zu sehen, weil das halt so ein riesengroßer Markt ist, tatsächlich so viele Brasilianer werden und tatsächlich die viele Videospiele spielen, ob man da vielleicht irgendwas machen kann. Da habe ich dann gesehen, dass das nicht funktioniert, wenn du keine portugiesisch-brasilianische Subtitles und sowas hast. Das ist also absolut verlorener Markt, wenn du die nicht bedienst mit ihrer Sprache und so weiter und so fort. Also da haben wir sehr, 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 sehr viel Trial and Error gemacht. Und im zweiten Teil sind wir immer noch Punks, aber ein bisschen besser organisiert, mit ein bisschen mehr Erfahrung. Weißt du? Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ja, Brasilien, aber jetzt haben wir wenigstens die Subtitles drin.
Sehr gut.
Aber was ich damit sagen soll, ist ja einfach, ihr müsst euch vorstellen, im ersten Teil, als ich angefangen habe, 2014, Mai 14, da waren wir so 35 oder sowas in dem Dreh. Und von den 35 Leuten haben vielleicht 10 vorher an einem Videospiel gearbeitet. Zwar waren das irgendwelche wirklich Veteranen, Daniel Wawra, Martin Klima, Victor Boss, dann Leute, die schon wirklich Operation Flashpoint und Mafia und was weiß ich was. Aber die anderen 20 damals haben noch nie an einem Videospiel gearbeitet, inkludiert mir, aber ich bin ja nur PR, das ist nicht so schlimm. Und die haben halt sich das alles irgendwie aneignen müssen und es wurde beigebracht von diesen 10 Profis. Nun haben diese aus den 35 sind dann irgendwann 110 geworden und die haben dann Kingdom Come 1 rausgebracht. Ja, das heißt, wieder 80 Leute oder so von denen haben nie an einem Videospiel gearbeitet. Nun haben diese Leute die Experience. Jetzt sind wir aber bereits 250 bei Warhorse und sogar noch mehr. Und es ist wieder so, dass die Hälfte oder so erst Videospiele gearbeitet und die andere Hälfte kam in Warhorse Studios, weil die Fans vom ersten Teil sind. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum die den Enthusiasmus und die Liebe und sowas mitbringen, weil es tatsächlich Fans sind, die da arbeiten. Ich weiß nicht, was diese Leute dann eines Tages sagen, wenn wir mal was anderes außer Kingdom Come machen, ob die dann nicht traurig sind. Aber jetzt nach Kingdom Come 2 haben wir wieder 250 Leute, wieder die Experience haben. Jetzt können wir weiter wachsen und wieder neue Leute anlernen.
Weißt du aus dem Kopf ungefähr vom
Team, was unsere neuen Projekte sind? Ja, weiß ich. Und zwar.
Genau. Von diesen Leuten, die Kingdom Come 1 gemacht haben, wie hoch war die Fluktuation hinterher? Wie viele sind geblieben? Mhm. Wie viele sind noch da? Mhm.
Ganz gering tatsächlich. Die meisten Leute, die gegangen sind, waren im künstlerischen Bereich, also Concept Artists und so weiter, die dann gesagt haben, so, ich habe jetzt genug von Mittelalter, ich will jetzt Drachen malen, was weiß ich, irgendwas anderes. Und unsere Fluktuation, ich glaube, dass so der harte Kern, also 3/4 sind bestimmt, also 75% würde ich sagen, sind bestimmt geblieben und haben sich irgendwie durchgetauscht, ausgetauscht, aber alle Departments außer meins sind größer geworden und um es anders zu formulieren, wir haben sehr viele Leute, die schon über 10 Jahre bei Warhorse sind. Und das Studio gibt es erst offiziell seit 2011, aber 2014 ist, wenn es dann so richtig angefangen hat.
Weil das wurde ja viel diskutiert, zuletzt von Sven Winke unter anderem, dass das auch der Schlüssel ist, wie Spielestudios sich weiterentwickeln, dass du halt nicht die Leute feuerst, wenn ein Projekt durch ist. Daher kam
ganz
meine Frage.
Ganz schlimm.
Und ich finde, Kingdom Come 1:2 zeigt ja eine ähnliche Entwicklung wie CD Projekt sie unter anderem hingelegt hat, wie sie Larian hingelegt hat. Du siehst du merkst dem an, dass das die Leute bauen jetzt auf dem, was sie gelernt haben. Und es ist nicht, okay, wir starten from scratch mit Corpo-Idee Nummer XY.
Also ich gehe mal davon aus, dass Playon uns übernommen hat oder damals Koch Media, weil wir ein starkes Team haben und ein cooles Spiel gemacht haben. Nicht, weil die jetzt die ganze Fußballmannschaft austauschen wollen und dann ihre eigenen Spiele da.
Ja, weißt du ja nie in der Gaming-Branche heute.
Ja, in den USA ist es ja tatsächlich sehr oft so. Hire und Fire, es werden ganz viele Leute eingestellt vor dem Release, wenn es brennt. und dann sofort nach Release werden die wieder rausgeschmissen. Und das ist nicht nur in der Spielindustrie, das ist in allen Industrien so, leider. Und da habe ich eine traurige Story. Wir hatten auch einen Journalisten, der auch in diesem Kuttenberg-Event dabei war. Und er ist eingestiegen dann ins Flugzeug hier in Prag, noch unter in dem Wissen, bei einem bestimmten Outlet zu arbeiten. Und als er dann gelandet ist in den USA, war er bereits gefeuert. Das heißt, dieses
Game Informer?
Wer weiß.
Oh Mann.
Also das war wirklich.
Aber er hatte noch einen schönen Aufenthalt in Kunden.
Er hat den, ist so, dass bei den Journalisten ja oft sind das ja also dass sie nicht fest eingestellt sind, weil sie
freie,
genau, und hat den Artikel dann einfach woanders in einem Outlet, die wir nicht eingeladen hatten, ist er dann veröffentlicht worden. Also, okay.
Das hat sich dann auch gefreut. Ja.
Ich würde einmal nochmal den Bogen zurück zu PR spannen,
ja.
Natürlich. Und zwar in der Form, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, was ist mit den Leuten, wenn jetzt auf einmal kein Kingdom Come kommt und ähnliches. Ja, du darfst uns natürlich noch nicht verraten, was da in der Pipeline ist oder so.
Der Chat rät übrigens tschechisches Cyberpunk.
Ich habe Gerüchte gehört, dass ihr an einem modernen Titel arbeiten sollt. Aber ich verstehe noch, wenn du noch nichts dazu sagen kannst. Was mich mehr interessiert oder was uns mehr interessiert an der Stelle ist, jetzt wird's ja erstmal, ich glaube, da gehen wir nicht, da sind wir jetzt nicht so großes Risiko eingegangen, wenn wir sagen, jetzt wird's erstmal ein bisschen Leerlauf geben. Also Kingdom Come kommt vielleicht irgendwann mal ein DLC und ähnliches. Wie schaffst du es als PRler, die Leute trotzdem rund um das Spiel und das Studio zu binden und zu sagen, hey Leute, irgendwann in ein paar Jahren, da kommt da noch mal was Geiles raus, aber das dauert halt noch ewig.
Ja, das ist tatsächlich ja gar nicht notwendig. Meine Arbeit, also wie viel Zeit haben wir? Als Kingdom Come 1 dann rauskam und es kam ja 2018 raus und bis dann der zweite Teil rauskam, das hat ja mega lange gedauert. So. Und dazwischen hatte ich kurz mal eine Phase, wo Angst hatte, ist das falsche Wort, aber wo ein bisschen die Leute nervös geworden sind, dass ich dann zum Beispiel auch gehen könnte, weil du willst ja nicht irgendwo angestellt sein und nichts machen. Du willst ja schon irgendein Projekt haben und irgendeine Ziele und damit du halt nicht im Leerlauf, das ist halt doof. Und dann kam die Idee kurz auf und das habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht, dass ich dann für Playern Spiele von denen betreut habe. Aber ich war immer noch bei Warhouse eingestellt, aber habe halt Playern-Spiele an den Mann gebracht. Nun, jetzt ist der Fall der...
Da haben wir uns ja auch mal dann getroffen für Iron Harvest, war eins davon.
Genau. Das war das erste, glaube ich, sogar, das ich betreut habe. Schönes Spiel. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Das ist ein wirklich schönes Spiel. Und Stein Wallen hat gesagt, will ich auf keinen Fall auf meinem Kanal bringen. Kann ich mich mal erinnern. Ja, und,
was?
Ja, ehrlich?
Ja. Es ist ihm zu Fantasy.
Und
zu wenig History.
Das ist nicht wahr. Das Problem ist, dass es halt ein Echtzeit-Titel ist.
Ach. Ja, okay. Ja, da ist er ein bisschen...
Ja, ist Eisen,
mir hat er damals gesagt, hat er was ganz anderes gesagt.
Ranger, warum haben wir eigentlich ein Format mit dem zusammen?
Ja, also, wir hätten eher Maxim oder so nehmen
sollen. Ja, ist nochmal schwierig.
Und jetzt ist das so, dass er mit dem Release hört das ja nicht auf. Ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen dann am Release-Tag oder nach dem Release, wo dann ist, und jetzt erstmal Urlaub nehmen. Und so, ja, I wish... Also mein Urlaub fängt an jetzt Ende April. Das heißt, und ich konnte auch einfach nicht früher, weil einfach viel zu viele Sachen anstanden. Das heißt, das sind 3 Monate nach Release quasi, kann ich dann jetzt endlich Urlaub nehmen. Also, jetzt habe ich erstmal, dieses Jahr kommen ja 3 große DLCs raus und dann noch kleiner umsonst Krimskrams. Und das alles muss irgendwie cool gemacht werden und die Leute sollen das im besten Fall kaufen oder halt zumindest davon erfahren. Und dann kann man da wieder ein bisschen Radau drum machen, weil es kommen ja noch andere Spiele raus und man muss ja ein bisschen von dem Zeitkuchen, was die Leute haben und von dem medialen Raumkuchen ein bisschen was da rauszwacken, damit du halt relevant bleibst. Dann kommen noch so Sachen dazu wie Side-Aktivitäten, wie zum Beispiel hier dieses KCD Live oder wir haben hier einen Deal mit einer riesengroßen tschechischen Bank, die da jetzt hier Kreditkarten und so Kram vergeben. Also die Marke am Leben halten. Die Marke,
es gibt Kingdom Come Kreditkarten in Tschechien.
Warte mal, ich hab sie sogar hier.
Das ist schon. Pass auf, dass du keine Daten liegst, wenn du die jetzt zeigst.
Nö, da ist nur hier, guck hier, schön. Und die leuchtet sogar. Geil. Wenn man damit bezahlt, dann leuchtet hier die 2. Richtig cool.
Ey, wow. Was?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja. So eine Kreditkarte von Anno sehe ich in Deutschland.
Ja.
Das ist also Cool. Naja, auf jeden Fall, du willst halt das am Leben halten, aber du willst halt, warum man den ganzen Kram macht, ist, du willst nicht in Vergessenheit geraten, weil wenn du dann irgendwann mal dein neues Spiel oder deinen neuen Kram oder was auch immer dann präsentierst, dann willst du, dass du schon bereits eine Community hast, die dann sofort weiß, wovon du sprichst, wenn du, oder zumindest weiß, wofür Warhorse steht oder was sie machen oder wer das ist und so weiter. Ein Kunden am Leben zu erhalten ist, oder ein Fan oder ein Community oder was auch immer am Leben zu erhalten, ist einfacher als neue zu generieren. Und meiner Meinung nach. Und das mache ich jetzt, machen wir jetzt. Und dann haben wir jetzt, fangen auch sehr bald unsere internen Planungen an, wie wir dann weitermachen wollen. Weil
erzähl uns mehr, Tobi, über deine internen Planungen, wie man weitermachen will.
Wir wollen auf jeden Fall größer werden, noch. Also 300 und mehr, das ist das Ziel auf jeden Fall.
Okay.
Das heißt nochmal 50 Leute dazu. Und CD wir würden Project. Gerne in Zukunft, wir würden in Zukunft gerne mehrere Projekte machen aus verschiedenen Gründen, aber dass wir halt mehrere Sachen gleichzeitig machen.
Das ist, glaube ich, vom Personalmanagement auch besser.
Ist, ne? Auf jeden Fall.
Aber das auf jeden Fall. So.
Genau, das ist für Personal gut, weil genau wie du gesagt hast, Maurice, was wir nicht wollen, ist, dass die Leute auf einmal dann das Gefühl haben, im Leerlauf zu sein oder keinen Job zu haben oder langweilig oder sowas. Wir feuern die nicht natürlich, aber müssen die gleichzeitig bei Laune halten und irgendwie mit irgendwas Coolem beauftragen. Und da macht es Sinn, dann auch mehrere Spiele dann zu machen, vielleicht auch mit anderen Thematiken oder sowas. Aber da so weit sind wir noch nicht, was es genau sein wird, aber auf jeden Fall, dass wir gerne mehrere machen würden, um dann halt auch
den
Gusto von verschiedenen Entwicklern zu treffen.
Damit die nicht weggehen,
Beispiel, ne?
Aber Steinball, ist eine Frage.
Ich will mich noch nicht so abspeisen lassen mit du erzählst nichts. Also, du hast ja schon gesagt, dass das ist ja schon bekannt, dass DLCs rauskommen. Mhm. Ist das Ende der Fahnenstange? Gibt es schon sozusagen weitere Planungen? Mhm. Oder schaut ihr, wie die DLCs laufen und entscheidet dann?
Also dieses Mal ist es so, also bei Kingdom Come 1 war es so, wir wussten nicht, ob der erste Teil überhaupt ein Erfolg wird. Deswegen gibt es auch keinen Season Pass und diese ganze Kram. Wir konnten keine DLCs vorverkaufen, weil wir zum Release des ersten Spiels immer noch nicht wussten, ob es überhaupt irgendwann dazu kommt, dass wir überhaupt DLCs anbieten können. Wir hatten diese Friss-oder-Stirb-Situation mehrfach an Kickstarter und am Tag des Releases. Und als es dann erfolgreich wurde, da haben wir gesagt, okay, gut, zum Glück haben wir schon ein paar Ideen für DLCs, die fangen wir jetzt an zu machen. Aber weil Kingdom Come 1 so buggy war, hat das alles ziemlich gedauert, bis wir überhaupt mit dem ersten DLC anfangen konnten. Und ich glaube, dass das erste DLC ein halbes Jahr später oder sowas, aber nagel mich daran nicht fest, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall diese Royal Edition, die All-in-One, die kam anderthalb Jahre oder sowas nach dem Release. Wir würden jetzt gerne dieses Mal ist es besser. Das Spiel ist in einem wesentlich besseren Zustand. Und das war auch großes Ziel Nummer 1 in der Entwicklung. Eigentlich wollten wir tatsächlich nur Kingdom Come 2 sollte nur 25, das sollte der erste Teil plus 25% werden. Sollte also ein Drittel größer werden oder ein Viertel größer werden als der erste Teil, aber viel besser laufen. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt, weil es doppelt so groß ist in fast allen Sachen. Aber zum Glück hat dieses besser Laufen funktioniert, weil wir schon ganz, ganz, ganz früh 2019 direkt als halt der große Plan auf dem Tisch lag, was machen wir jetzt? Oder da wussten wir schon, dass Kingdom Come 2 kommt, aber wie machen wir das? Da haben wir schon gesagt, okay, das kommt ins Spiel und das kommt nicht ins Spiel, das kommt auch nicht ins Spiel. Also wir konnten extrem früh streichen und das war gut, weil dann, das hat halt dann zur Folge auch, dass das Spiel so gut rauskam, in diesem guten Zustand rauskam. Und wir würden jetzt beim zweiten Teil, weil wir jetzt auch wussten, okay, wir wollen diese drei DLCs machen, wir arbeiten jetzt nur daran und wollen die alle auch dieses Jahr rausbringen. Und das wäre es dann erstmal für Kingdom Come tatsächlich, Kingdom Come 2. Und dann mal gucken, wie es dann da ist. Oh. Also wir haben jetzt nicht vor, also zumindest Stand jetzt, haben wir nicht vor, irgendwie Season 1, 2, 3 oder sowas zu machen. Wir würden tatsächlich, also am liebsten.
Ich weiß noch, wie mir der Marcel von Ubisoft das damals bei Anno erzählt hat. Er hat mir hinterher erzählt, dass den Fehler hat er gelernt. Bei Anno 1800 hat man mal gesagt, wir machen keine Seasons mehr. Es kamen dann noch zwei weitere Seasons.
Ich liebe das Spiel. Wir haben auch noch nie zusammen Anno gespielt übrigens.
Das stimmt.
Tatsächlich
Rom,
ist das
Tobi.
Spiel.
Rom wird der
Moment. Oh ja, da bin ich auch schon. Bin schon wirklich. Ich bin gespannt, wie dieses modulare Schiff funktionieren wird. Aber Anno ist so groß geworden, dass das wirklich viel Arbeit ist. Und wenn ich mir dann jetzt setze, hey, was starte ich jetzt für ein Spiel und eine neue Runde Anno, dann ist ja, oh Gott, das ist wieder so viel Arbeit. Und dann überlege ich mir so lange, dass ich was anderes spiele. Naja, und
das Anno-Problem in der Tat.
Ja. Und wie gesagt, wir würden jetzt gerne Kingdom Come 2 fertig machen dieses Jahr. Das ist das große Ziel. Okay. Und gleichzeitig halt, wie gesagt, diese Premium, diese Verkauf-DLCs, aber auch zu jedem Verkauf-DLC immer was umsonst für alle anderen auch. Das ist halt so ein bisschen unsere DNA, wollen wir so machen. Der erste Teil, der erste DLC, der Hardcore-Mode kommt übrigens bereits nächste Woche oder übernächste Woche, also sehr, sehr bald. Vielleicht habe ich das gerade geleakt, wer weiß. Also in 2 Wochen kommt Hardcore-Mode oder so.
Exklusiv hier in der Ehrenrunde, Leute. Schaut das Format. Das bekannt, oder?
eine viel gefragte Frage. Kannst du dazu noch was sagen? Also welche Features das hat?
Ja, wir haben die sogar schon mal gestreamt. Es ist ähnliches System wie im ersten Teil. Die Negativ-Perks sind überarbeitet, also sind anders halt. Ein paar sind geblieben, weil sie halt witzig waren, wie dieses, dass du schlafwandelst. Das heißt, wenn du irgendwo pennen gehst, wachst du irgendwo auf, wo du sonst nicht hinkommst als Spieler. Das heißt, du kannst dann auch Schätze finden oder sowas. Das ist halt witzig, das haben wir drin gelassen. Und jetzt ist das so, das war beim ersten Teil auch schon, dass du halt keinen Marker und nichts auf der Karte hast. Jetzt kannst du aber mit dem Hardcore-Mode die Leute fragen, ey, kannst du mir kurz den Weg zeigen? Und dann kannst du die Karte öffnen, dann siehst du ein Fähnchen. Ist eine Kleinigkeit, aber ist ein witziges Detail, dass du dann die Leute fragen, hey, hier bist du. Und wenn du dann aber nochmal die Karte öffnest, ist das Fähnchen wieder weg.
Aber wahrscheinlich also nicht Safe-Game-kompatibel oder musst du neu starten?
Nee, musst du neu starten. Das ist leider in...
Ach. Ja. Ich finde es so schade, dass ihr das nicht zum Release macht, weil ich werde das Spiel nicht zweimal spielen und ich bedauere es zutiefst.
Du hast ja nicht mal zum ersten Mal durchgespielt, Digga. Also was?
Nee, ich habe das Spiel komplett durchgespielt. Ah, okay. Aber ich spiele es doch nicht zweimal. Ich
bin ein bisschen auf Kamel gebürstet.
Ich behaupte, ich bin einer der wenigen Let's Player, die es komplett mit allen Deals, mit fast allen Deals
zieht. Er hat gesagt, den zweiten Teil noch nicht
durchgespielt.
Ach so. Ja, naja, weil ich ein Genießer bin.
Siehst du? Dann mach jetzt mal hier, dann isst du jetzt kurz Fast Food hier in der Spiele und dann kommst du zurück zu Steak und Ofengarten.
Nein.
Du kannst es aber auch nicht als Fastfood nehmen. Also ich habe es jetzt zum Schluss noch ein bisschen probiert, das ein bisschen Fastfood-mäßiger zu nehmen. Das geht nicht. Du bist satt direkt dann schon vor kürzester Zeit. Du musst nicht weiter durch.
Nee, man ist ja auch will auch nicht zu schnell zur Hochzeit. Ne?
Das ist ja auch in Ordnung. Nimm dir ruhig die Zeit. Ich kann mich, Steinwein, ich kann mich erinnern an einen Quote von dir. Das hast du, glaube ich, bei der GameStar, als du da irgendein Video gemacht hast. Und da war der Quote war, dass du alle Leute beneidest, die zum ersten Mal jetzt Kingdom Come anfangen. Ich glaube, das war zur Royal Edition.
Genau.
Und als die rauskam, da hast du gesagt,
das ist richtig viral.
Beneidest die Leute, dass die das jetzt zum ersten Mal, die Leute, die das jetzt erst zum ersten Mal erleben. Und ja, wie gesagt, es gibt halt die Leute, die das sofort zocken wollen, wie ihr zum Beispiel, oder müsst oder wollt oder wie auch immer. Und dann kommen irgendwann halt die Leute, die dann erst zur Royal Edition, falls es dann eine gibt, am Ende irgendwie sowas dazu springen und dann halt den ganzen Wisch auf einmal erleben wollen.
Ich beneide sie schon jetzt wieder. Wo wir gerade so beim Plaudern sind, darf ich noch kurz einen Wunsch äußern.
Hau raus.
Den bitte ihr, mögt ihr vielleicht im Laufe dieses Jahres, ich würde dafür auch bezahlen, integrieren. Ja, es ist so simulativ. Du kannst dich in eine Kneipe setzen, da kommt eine Kellnerin, die Leute sitzen da mit ihrem Bier. Aber what the fuck, warum muss ich, wenn ich esse oder Bier trinke, in mein scheiß Inventar gehen und dann esse ich und vor mir steht kein Bier und die Kellnerin kommt nicht zu mir und bringt mir das Essen? Wieso?
Schreib einen Leserbrief bitte.
Nein, das ist doch ernsthaft. Ich meinte, ihr habt bei Red Dead 2, bin ich der Meinung, auch ein bisschen abgeguckt. Aber bei Red Dead 2
inspirieren lassen.
Da kann man sich hinsetzen, da kann man Feuer machen, da kann man grillen, da kann man eine Zigarette rauchen. Es hat einfach spielmechanisch quasi, naja, ein bisschen was, aber es ist einfach stimmungsvoll. Ich kann mir dann Kaffee kochen.
Kann ich dir direkt beantworten. Das war nämlich mit auf der Planungsliste, kochen oder essen als größeres Feature zu machen. Und das wurde auch sehr früh weggestrichen, einfach um zu sagen, hey, wir müssen uns auf den Kram konzentrieren, wo wir uns sicher sind, dass das alles relevant ist. Ja, natürlich ist das, was du sagst, immersiver. Es wäre auch immersiver, wenn du irgendwie Krankheiten hast oder was weiß ich was. Und natürlich fehlt das dem einen oder anderen. Aber wir haben wirklich ganz früh. Und ich glaube, dass es trotzdem immer noch, obwohl das schade ist, auch Fishing gehen soll. Fishing war auch so eine Idee, die wir im Spiel haben wollten. Ja?
Fischen ist auch Quatsch.
Das gerade soll gefälligst davor stehen.
Ja, natürlich. Ja, vor allem, ich sehe ja niemanden anders fischen. Das ist mir egal. Aber ich sehe neben mir jemanden ein Bier trinken aus dem Bierkrug. Ich möchte das auch können. Das ist doch ein Riesenunterschied.
Hier mit Gothic Sumpfkraut rauchen, ne?
Ja, egal.
aber Kochen ist nicht im Spiel.
Doch, so ein bisschen, aber nur bisschen, ganz. Ja. Aber ganz minimal. Aber dieses alles, was du beschreibst, Steinmann, das war alles, das war Plan. Wir wollten das machen, aber dann.
Ja, aber jetzt habt ihr ja noch ein Jahr Zeit.
Ja, aber es ist ja nicht so, als hätten wir nichts mehr jetzt zu tun. Also, wir machen halt die DLCs und gehen weiter. Das Ding ist, alle Entwickler der ganzen Welt, in allen Studios der ganzen Welt, da bin ich mir zu 100%ig sicher, wollen insgeheim eigentlich schon wieder was Neues machen, was die wollen so wenig wie möglich am alten Projekt arbeiten. Deswegen an irgendeinem traurigen Tag haben wir auch sagen müssen, hey, so jetzt wird kein Support mehr für Kingdom Come 1 gemacht, es werden keine neuen Bugs mehr gefixt. Und natürlich ist da noch Kram drin, der mich total aufregt, aber halt freue dich lieber so, dass mit allen, das was wir, also so wie wir das uns selbst als Ziel gemacht haben, ist einerseits, dass jeder was umsonst bekommt, aber dass alle DLCs immer mit einem großen Patch oder Update oder was auch immer kommen. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie ein krasses neues Feature da reinbaut, aber das erste DLC wird Horse Races haben. Da kannst du Pferderennen machen zum Beispiel. Ja, also das sind halt ein bisschen was kommt schon dazu.
Dabei war doch das Pferderennen mit dem komischen Typ im Lager eh schon verachtenswert und schrecklich.
Oh mein Gott.
Aber Tobi, wenn wir jetzt schon bei überleidenschaftlich vorgetragenen Detailwünschen und Kritikpunkten sind, dann will ich auch einen anbringen. Weil als ich jetzt ja viel zu spät den ersten Teil nachgeholt habe, die eine Sache, wo ich mir sicher war, das ist so miserabel, das muss bei den Entwicklern auf Platz 1 der Liste an Quality-of-Life-Features sind, die dazukommen im zweiten Teil. Es waren zwei Sachen. Und von einem wusste ich ja schon, dass es kommt, nämlich Outfit-Wechsel mit einem Klick. Sehr gut. Die zweite Sache, ich bin so baff, dass ich immer noch nicht aus der Satteltasche verkaufen kann, Tobi. What the fuck?
So, ja,
warum nicht?
Und jetzt, rechtfertige dich. Lampe ins Gesicht, jetzt muss ich rechtfertigen. tatsächlich nervt mich das auch als Spieler. Als das Spiel rauskam, wir haben hier einen Chat, weil ich bin ja hier an meinem Arbeitscomputer, Microsoft Teams und so weiter, und der heißt Community Grievances, also Community Beschwerden oder sowas. Und da drin steht Kram, welches wir sammeln, aus Streams, aus irgendwelchen Reddit-Posts und was auch immer. Und die werden aufgelistet in...
Kommt da das Bier-Thema jetzt auch rein?
Nein.
Was?
Schreib auf Reddit und hol ganz viele Häkchen dazu und dann können wir drüber reden.
Schreib Luke Dale. Du willst, Dale, dass ich meine Community mobilisiere? Ja, das hast du jetzt gerade gesagt.
Luke Dale eine Kampagne
im Podcast. Ich sehe schon. Kein Thema.
Wir gehen ins Haus der Stars und fighten das dann da aus. Und diese Community, also was ich damit sagen will, dass wir bei solchen Kram wirklich versuchen, Quality of Life Kram mit reinzuholen. Und das ist zum Beispiel bei dem, als Kleinigkeit, ja. Bei Sachen, die einfach sind, ist das, was du nennst, Steinmann, ist wirklich aufwendig mit Animationen und Motion Capture und allem drum und dran. Das ist eher nicht reinschaffen. Was es aber reinschafft, das sind Kleinigkeiten wie am Trockner, Kräutertrockner-Dingens, dass du halt Select All, dass du dir alle reinschmeißen kannst. Das war vorher nicht drin. Und das hat dann, glaube ich, Cole Carnage oder irgendwo im Stream gesagt, oh, das ist total scheiße, warum kann ich da nicht alle gleichzeitig reinmachen? So, naja, warum nicht? Keine Ahnung. Lass uns das mal.
Du musst nur größer werden, Steinwall. Siehst du, wenn du noch größer wirst, dann.
Nein, du musst nur realistischere Ziele setzen.
Ah, okay, ja gut.
Aber du lenkst ab, du wolltest eigentlich über das Pferdeinventar reden.
Ja. Ja. Das ist scheiße. Ist nicht scheiße, aber, ist blöd, dass man das machen muss.
Das ist doch nicht kompliziert, sage ich jetzt mal so als Laie. Da musst du doch nur so einen Tab noch dazu basteln.
Kann sein, dass das in...
Stell euch nicht so
an. Ja. Wenn du ein Freund wärst, Tobi, würdest du es machen.
Genau.
Das liegt daran... Weißt du, das liegt
ich kenne Leute, die machen das am Feierabend.
Ja, genau. Ja, das kann doch... Das geht doch schnell. Das machen wir 1, 2... Ja.
CD Projekt Red hätte das schon umgesetzt.
Es kann sein, dass das sogar drin ist mit dem Inventar, weil das tatsächlich nervig ist.
Aber, ja, leg mal deine Community Grievances-Liste, genau. Hau mal raus.
Ich möchte mal gucken, ob ich die hier irgendwo finde.
Ist das auch so mit gewichtet, so, so von wegen ja. die Top ja. Problem?
Ah, cool. Ja. Weil, na, Top ist gewichtet auch vor allem an, was wie schwer ist tatsächlich.
Naja.
Weil, oder wie krass das Einfluss hat aufs Spiel. Zum Beispiel bei einer von den Community Grievances, dass der, ich weiß aber nicht, auf welcher Plattform das ist, aber dass der Regen nicht besonders nice aussieht irgendwo. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, auf welcher Plattform das ist. Und da haben wir auch Diskussionen geführt, ob das jetzt tatsächlich so das Spiel besser, ob es einfach nur hässlich ist oder ob das wirklich das Spiel schlechter macht, objektiv. Dann wird hier, wir versuchen das hier einzuordnen in Value für aktuelle Spieler, Marketing Value und Marketing Value deshalb, weil wenn du zum Beispiel hier, als Beispiel Fotomode, ja, das ist einer von den Sachen, die Marketing Value, wo ich dann mein Häkchen dran gesetzt habe, dass ich das hier gerne hätte, ist den Fotomode besser zu machen, weil der cool ist, oder weil einen Fotomode zu haben cool ist, aber den wir haben, ist halt bisschen basic. Und ich Marketing Value deshalb, dass, weil wenn er besser wäre, könnte ich ihn nehmen und könnte dann sagen, hey, hier, wir haben ein neues, cooles Feature und könnte das dann benutzen in PR-Marketing und hier die Leute wieder ranzuholen.
Und dann haben wir. Und es hilft ja auch, dass die Community dann von sich aus Marketing macht, eben, ne, weil eben. Mehr
deswegen geile ist hier auch Nummer eins bei mir
Also ich finde, mit diesem Bierding könntest du auch richtig gutes Marketing machen.
Das stimmt. Du könntest dich, wenn du dich brüsten könntest, wir sind das beste Biersaufspiel im modernen Gaming. Es gibt, ja, glaube ich, eine Zielgruppe.
Was ist die Lieblingsszene von allen Spielern aus Teil 1? Ne, die Besäufnisszene, natürlich. Das ist essentiell. Ihr versteht euer eigenes Spiel gar nicht.
Ist so. Tobi, aber vielleicht kannst du mal kommen. Vielleicht kannst du zu einem Mindset-Training oder sowas mal bei uns kommen und uns versuchen, das richtige Mindset hier.
Erstmal wird allen im Workshop ein Bierkrug hingestellt von Steinwallen.
So, und dann so, was seht ihr jetzt, wenn ihr trinkt? Trinkt mal, was seht ihr? Aha, ihr seht, wie sich der Bierkrug bewegt.
Ich glaube, bei Daniel würde ich offene Türen einlaufen. Ja. Ich glaube, mit dem kann man gut eintrinken.
Also ganz ehrlich, Tobi, du bist doch derjenige, der mir beim Studiobesuch in Prag damals tschechische Esskultur näher gebracht hat. Es ist also, es ist doch offensichtlich, ist das doch Siehste? Offene Türen.
Ich hab hier übrigens eine gute Nachricht noch. Ich sehe hier in meiner Community, Shop-UI steht hier drin. Also Shop ist tatsächlich
auf der Liste. Immerhin.
Und hier steht sogar zweimal da. Hier steht einmal Shop-UI und Inventar vom Pferd im Shop-UI. Also
Gott.
Es ist drauf, das heißt nichts, aber das heißt zumindest,
aber dass aware sind von dem Problem. Okay. Kannst du mir einen Gefallen tun, Tobi, dass jetzt live im Stream bisschen tricksen, ist einfach so einen Spot auf der Liste höher rücken? Einfach so jetzt ein Klick nach oben.
Also hier sind Zahlenwerte eingegeben.
Ja, ich könnte eine Zahl verschieben. Ja, einfach eins höher.
Ja, aber oder eins tiefer, je nachdem, was wichtiger ist.
Also halt davon, eins wahrscheinlicher, dass es umgesetzt wird.
Tatsächlich ist es aber auf dem dritten Platz von den Values hier. Der erste Platz hat 7 Punkte und Shop UI hat 5 Punkte. Und es gibt nur eins, was 6 hat. Zwei, was 6 hat. Also es ist auf dem dritten, vierten, fünften Platz sind diese. Also ist schon nur
ein bisschen. Das ist doch.
Aber der zweite Platz, der geht auch noch, ne?
Aber dann kann man jetzt doch bei den mit 6 kann man jeweils einen wegnehmen. Und bei dem Shop in Horse-Zeug.
Ja, aber da ist ja bei dem, auf dem zweiten Platz ist hier mein Fotomode und den will ich nicht
wegnehmen.
Den würde ich hochschieben.
Aber dieses.
Was ist Platz 1?
Jetzt kommt's.
Aber das haben wir schon gemacht. Und zwar Platz 1 war zu allen DLCs irgendwas umsonst dazu setzen. Irgendwas
das damit heißt, alle DLCs nur irgendwas. Noch der Fotomode steht mir im Weg.
Fotomode und Fotomode und Facial Animations für alle Sprachen. Wir haben die nur, sie sind nur auf der englischen nachempfunden.
Okay, das ist aber wirklich wichtiger. Ein legitim wertvolles Feature, ja. Da kann ich nichts gegen sagen. Mist.
Das ist noch wichtiger.
Okay, aber
wenn wir noch eine halbe Stunde weiterreden, erzähle ich die ganze Liste hier.
Ja!
Dann sind wir sie alle durchgegangen. Was denn auf dem letzten Platz? So,
gehen wir mal weg von der Liste, aber hin.
Ja. Nein, die Liste ist interessant.
Wir bleiben bei dem Punkt, dass du das
hier immer als
Marketing-Vehikel nutzt.
Letztes ist Bier trinken.
Wenn jetzt einer über Bier anfängt. Warum könnt ihr kein Bier trinken? Nee.
Kannst du das noch reinschreiben, Tobi, nur für uns mit null Punkten Steinwallens Biervorschlag auf die allerletzte in der offiziellen Deadline.
Was genau stört dich, Steinwall? Also, dass die Animation fehlt vom Essen, dass du isst im Inventar oder...
Nein, also, es gibt ja...
Was du beschreibst, ist ein riesengroßes Problem. Also, da sind viele Sachen mit involviert, mit Motion Capture und allem drum und dran. Deswegen...
Ja, ich
was genau willst du?
Pass auf, ich erkläre es dir gerne nochmal. Also...
Oh Gott.
Ich sitze gerne so am Ende eines Tages in der Kingdom Come-Welt an einem Tavernentisch, höre, lausche den Gesprächen, die Leute unterhalten sich ja ganz nett. Da steht links neben mir ein Bierkrug, bei dem anderen steht ein Bierkrug, es kommt die Kellnerin rum und ich möchte mit denen, mit denen ich am Tisch sitze, auch ein Bier trinken. Ich habe in meinem Inventar sogar ein Bier. Mhm. Jetzt klicke ich das an. Ja, geil.
Also quasi Sumpfkrautrauchen-Animation. Also nicht, dass irgendwie... Okay.
Ich möchte einfach quasi da auch sitzen und dann macht Henry von mir aus so, keine Ahnung, wie das meine Bierkrug sitzt oder dass man sein Essen quasi vor der Nase hat oder dass die Kellnerin kommt und einem was einschenkt.
Nehme ich auf, schreibe ich hin. Essensanimation werde ich das nennen, aber ich glaube, das kollidiert mit dem Problem, wenn du ganz viele Sachen gleichzeitig isst. Weil das ja ab und zu mal im Spiel passiert, dass du dein Energie wieder aufleveln willst oder so viel Hunger hast oder was, und dann isst du sieben Sachen oder was weiß ich was, dann wäre es ja doof, wenn er dann sich alles reinschiebt, nacheinander. Dann
das kriegt ihr schon hin.
Auf einmal wissen wir das.
Also, bevor wir bei Ranger hat die ganze Zeit schon eine Frage, bevor wir dazu kommen, Tobi, ich gebe dir noch zum Abschluss jetzt hier einfach eine tolle Influencer-Aktion mit. Du fliegst Steinwallen und Luke Dale zusammen ein nach Prag, gibst beiden einen Motion Capturing-Anzug und nimmst einfach ein riesiges Besäufnis auf mit den beiden, um die Essensanimationen, Trinkanimationen für diesen Influencer-Wunsch zu bekommen.
Aber ich glaube, dass immer wenn ich mich mit Steinwallen getroffen habe, haben wir gesoffen. Also von daher, ich glaube,
das ist. Ja, das spricht für Stein. Das ist, glaube ich, ein typischer Stefan. Ja, doch.
Also ich glaube, das klingt nach einem normalen Freitagabend.
Ja, schau.
Das Problem bei Motion
Wir dagegen haben ist, frittiertes Käseschnitzel gegessen in Prag. Ich weiß es noch. Tobi sollte mir was empfehlen. Was isst man denn in Tschechien? Frittiertes Käseschnitzel war es.
Das ist einfach nur ein Block Käse in Panade.
Ja,
bei Käseschnitzel denke ich nämlich immer noch an Fleisch, aber es ist einfach nur ein Block Käse.
Ich dachte auch. Aber es war einfach wirklich nur
es ist köstlich.
Ein fetter Batzen Käse mit Schnitzelpanade.
Es kann ja auch nur köstlich sein, es ist einfach Käse.
Ich habe, glaube ich, in diesen 3 Tagen Prag irgendwie 5 Kilo zugenommen oder sowas. Es war großartig. Aber Ranger, du hast die ganze Zeit schon eine Frage. Sprich.
Ja. Erstmal mit dem Motion Capturing wird schwierig, weil Steinwallen sieht halt leider nicht aus wie Heinrich. Normalerweise würde ich dann direkt zustimmen, aber Stefan, das wird, glaube ich, nichts. Ne?
Das ist aber nicht so schlimm, weil wir, also nicht, die Animationen sind alle standardisiert.
Ist gar nicht so schlimm, dass er so aussieht, der Steinwallen.
Ja, ist halt ein bisschen, aber geht schon, weißt du? Aber alle Animationen sind standardisiert. Das heißt, die Leute, die Motion Capture machen, müssen alle mehr oder weniger gleich groß sein. Das ist auch der Grund, warum die Charaktere alle gleich groß sind im Spiel, damit auch jeder Charakter sich immer auf den Stuhl setzen kann und nicht durch den Stuhl und so weiter. Deswegen ist es nicht so, es muss der Steinwallen nicht direkt machen. Es reicht nur, dass irgendjemand diese...
Das ist ja aber Steinwallen wird das gerne machen. So, jetzt gehen wir mal weg von dem Bier.
Lass uns das jetzt mal ernsthaft zu Ende bringen.
Ja.
Ich muss jetzt meine Frage wieder zusammenbekommen. Ja. Du hast gerade erzählt, diese Liste, die habt ihr ja da. Ja. Und das ist ja ein Marketing-Vehikel und ähnliches. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Enshrouded hat ja da einen geilen Move gemacht und haben ja online quasi über ihre Seite oder irgendeine externe Seite direkt das Zentrale an euren Ort dran gepackt, wo jeder seine Vorschläge reinpacken konnte und die Community einfach instant die Priorisierung vornehmen konnte. Und dann halt Keen Games ist es, glaube ich, dann noch mit einer eigenen Gewichtung dazu, das dann für sich ordnen konnte. Gibt es einen speziellen Grund, dass du das jetzt über verschiedene Plattformen hinweg verteilst oder dass ihr das über verschiedene Plattformen hinweg verteilt, so wie du es gerade gesagt hast, anstatt dieses eine Zentrale zu nehmen?
Ich verstehe die Frage, glaube ich, nicht.
Okay,
was warum? Zum Beispiel, alle unsere Patches und alle unsere Fixes sind immer für alle Plattformen.
Warum mir die Fragen, die Verbesserung, warte, jetzt komme ich selber auf die Frage nicht.
Ach so, meinst du das?
Genau.
Warum mir nicht direkt irgendwo ein Post? Naja, weil... Oh, es gibt viele Antworten, die du nicht brauchst oder nicht willst. Ich glaube, wenn du offen fragst, hey, was würdet ihr im Spiel besser machen zum Beispiel oder sowas, dann kommen so Sachen, ja, da muss absolut ein Ritterturnier oder sowas aufkommen, also neue Features. Manche Sachen gehen einfach nicht. Und wenn du, was auch passiert, wenn du zum Beispiel jetzt da 10 Bugs oder sowas aufschreibst oder 10 größere Sachen, sagst, hier, sucht euch aus, was ihr haben wollt, dann machst du 9 von 10 Leuten unglücklich, die für was anderes gewotet haben, ja, außer es jetzt 100% oder sowas, der Nummer 1. Also ich glaube einfach, außerdem haben wir so eine Plattform auch nicht, wir haben also keine Homepage, wir haben eine Homepage, aber nicht irgendwie einen Ort, wo wir das sammeln können. Und wir machen das tatsächlich am User-Feedback. Das heißt, wir gucken Reddits, wir gucken Streams, wir gucken Reviews und das machen so gut wie alle unsere Entwickler und dann sammeln wir das Feedback und tun das dann da rein. Und das Problem ist einfach, dass wir auch nicht alles machen können. Wir können uns nur auf ganz, ganz wenige Sachen konzentrieren, weil die DLCs anstehen, weil die neuen Projekte anstehen und so weiter. Wir haben uns viel Mühe gegeben, dass der zweite Teil so gut, in so einem guten Zustand rauskommt, dass er keine großen Einschnitte braucht, keine großen Bugfixes und so weiter. Das hat geklappt. Und nur deshalb können wir auch so schnell jetzt weitermachen mit anderen neuen Kram. Und auch deshalb, oder ist einer der Gründe, warum wir mit einem relativ, das ist auch etwas, was sich viele nicht vorstellen können. Unsere 250 Leute sind tatsächlich für den Umfang des Spiels wirklich wenige Leute im Vergleich zu westlichen größeren Studios. Die machen solche Spiele und kleinere Spiele mit wesentlich mehr Leuten. Und deswegen müssen wir halt einfach tatsächlich am Ende des Tages die Ressourcen nur clever aufteilen und uns dann selber fragen, hey, welche von den Sachen wollen wir wirklich, in welche wollen wir investieren? Nicht mit Geld, sondern mit Aufwand und Zeit und so weiter. Und welche fallen leider unter den Tisch. Aber die positive Nachricht an dieser Sache ist, dass wir das Spiel nicht veröffentlichen und dann ciao Kakao, sondern wirklich, dass wir dann versuchen, da immer noch Kram hinterher zu ballern.
Das ist, glaube ich,
Spiele auch, machen das nicht so.
Das ist ja auch etwas, was für ein wenig Überraschung gesorgt hat, glaube ich, neulich, weil du gerade die Teamgröße ansprichst, dass recht kurz nach Release schon zwischen den 1 oder 2 Millionen verkauften Exemplaren, glaube ich, die Meldung auch kam, das Spiel hat jetzt seine Kosten schon wieder eingespielt. Mhm. Und das für einige Überraschung gesorgt hat, dass das Spiel auch vergleichsweise günstig produziert war. Aha. Deswegen.
Als jetzt Kürzungen und so Kram im Laufe der letzten Jahre, da ging's ja der Gaming-Industrie nicht besonders gut. Und dann wurde dann auch bei uns angeklopft, hey, hier können wir irgendwie sparen. Habt ihr einen Autopark? Nee, haben wir nicht. Habt ihr externe Agenturen oder Berater? Nee, haben wir nicht. Also wir glauben, dass wir unser Geld und unsere Ressourcen und unsere Zeit clever ausgeben und halt keinen Schnickschnack-Bullshit machen, und sondern wirklich versuchen, die Sachen, das klingt, ich glaube, das ist eine unbefriedigende Antwort, aber wir machen halt die Sachen recht clever. Und am Ende des Tages ist aber auch Tschechien einfach ein günstigeres Land als Deutschland oder die USA. Das muss man natürlich dann auch sagen. Die Gehaltsklassen sind niedriger, während aber Immobilien und alles Mögliche hier teurer sind als in Deutschland. Das also hier haben wir ganz andere Probleme, aber es ist halt einfach günstiger, hier zu produzieren. Deswegen sind auch so viele amerikanische Filme werden in Tschechien gedreht, vor allem die historischen. Nicht nur, weil es gut aussieht hier, sondern weil es auch einfach günstiger ist als in, weiß ich, Paris oder sowas oder Frankreich oder wo auch immer.
Und gleichermaßen fand ich noch interessant, das ist witzigerweise eine Frage, wir sind, aber es war super interessant, wir sind in so viele Themen gekommen, dass einige der Fragen, die ich mir als, die will ich ganz am Anfang stellen, da komme ich jetzt noch zum Abschluss dazu, weil wir uns, weil wir etwas abgedriftet sind, aber trotzdem fand ich es nochmal ein interessantes Thema. Weil eine weitere Sache, die finde ich kam als, hat jetzt 1 bis 2 Millionen verkauft und ist damit jetzt schon doppelt so erfolgreich, wie der erste Teil zum Launch war. Ohne diesen Erfolg in irgendeiner Form kleinreden zu wollen, ist es ja doch vielleicht auch, glaube ich, noch mal weniger, als man in Deutschland von Kingdom Come denken mag. Weil in Deutschland ist das Spiel ja auch der erste Teil schon super Heimspiel gewesen. Du weißt es ja auch, Tobi, bei uns bei GameStar, wir haben es dir immer aus den Händen gerissen, weil es unser Kernpublikum so begeistert hat, das Video mit Steinwallen zu, ich habe beneide die Leute, hat, glaube ich, 1 Million Aufrufe gemacht. In Deutschland wird es, also hier, wir lieben halt diese Art von Mittelalterspiel. Und ich glaube, da hatten Leute gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass es aber noch nicht irgendwie auch der zweite Teil jetzt ein Selbstläufer als internationaler Blockbuster wird. Weil das, was es in Deutschland ist, ist es noch nicht überall auf der Welt gewesen.
Guck mal, also die Gaming-Industrie ist besessen von der Anzahl an verkauften Kopien. Also diese Zahl ist absolut relevant. Dabei ist sie absolut irrelevant. Kingdom Come 1 hat so krass verkauft, dass wir die 9-Millionen-Marke bereits übersprungen haben und ich habe es nicht mehr mitbekommen. Das heißt, wir haben das letzte Mal 8 Millionen auf Social Media gepostet. Jetzt warte ich darauf, dass ich 10 Millionen posten kann, weil ich die 9 einfach übersehen habe. Und der Counterpart ist, dass das Spiel aber auch nur noch $5 kostet oder 5 Euro oder 10 Euro oder was auch immer. Es ist halt einfach günstiger jetzt. Und das heißt, Kingdom Come 1 ist fast 10 Millionen Mal verkauft und die Spielindustrie rastet aus, wenn die diese Zahl hört oder die großen Marketingpartner oder was auch immer. Aber dabei sagt die ja gar nichts aus. Kingdom Come 2 ist ein brutaler Erfolg. Deshalb, weil wir jetzt fast 3 Millionen Kopien zum Startpreis verkauft haben. Das ist ein brutaler Erfolg. Wir haben 1 Million von KCD 1 in der ersten Woche und die zweite im ersten Jahr, glaube ich, verkauft. Und dazwischen waren schon 2 Steam Sales und so weiter. Jetzt haben wir noch keinen Steam Sale drin, auch keine. Ich glaube, jetzt zum ersten Mal kam irgendeine Vergünstigung, eine kleine auf PlayStation. Aber das ist also tatsächlich, das ist der dreifache Erfolg zum ersten Teil sogar vielleicht so.
Ja.
Ja.
Nee, also es ist
mehr. Nur noch deswegen mal. Und das Wichtige am Ende des Tages ist, KCD 1 hat die ganze Produktion von KCD 2 bezahlt, mehr oder weniger. Ja? Also die ganze Zeit zwischen Release 1 und Release 2 und hat die ganze Zeit Geld eingespielt, weil es die ganze Zeit sich super gut verkauft hat. Es ist zu einem Evergreen geworden. Immer wenn irgendein Sale war, haben die Leute gesagt, oh, das kaufe ich jetzt auch in meine Liste, einfach nur, um es in der Liste zu haben. Das allein sagt ja schon, dass das quasi ein Klassiker ist. Ja? Du kaufst dir, ich habe auch hier das Command Conquer Paket mir geholt, als es auf Steam war, weil früher habe ich das geliebt, jetzt habe ich es im Steam, habe es nie geöffnet. Und also das ist schon mal wichtig zu sagen, dass der erste Teil den ganze Produktion vom zweiten Teil finanziert hat. Und deswegen ist es auch so einfach, dann mit dem zweiten das alles wieder reinzuholen, weil wir quasi nur noch Plus machen jetzt gerade. Aber so darfst du das nicht sehen. Du musst das eher andersrum sehen. Das, was wir jetzt mit dem Geld mit dem Spiel verdienen, finanzieren alle Zukunftsprojekte, was im Umkehrschluss heißt, dass Warhorse eine finanziell stabile Firma bleibt. Und das ist in so ungewissen Zeiten wie jetzt in der Industrie, leider mit den Schließungen der Studios und so weiter, brutal gute Nachricht.
Also das ist super erfreulich. Ich wollte auch, um klarzustellen, eben gar nicht den Erfolg kleinreden, vor allem, weil ihr euch auch sehr
verbessert habt. Nee, das habe ich auch nicht so, aber ich wollte es nur erklären oder einen Kontext geben.
Ich fand es eben nur einerseits interessant zum Einordnen und zum anderen wäre meine Folgefrage auch gewesen, du als PR-Mensch warst ja dann auch einer derjenigen, die so ein bisschen, deine Herausforderung war ja das, so okay, wie kann denn der zweite Teil die neuen Zielgruppen erreichen, abseits der, jetzt mal zugespitzt, der deutschen Mittelalter-Nerds, die uns das Ding aus den Händen reißen. Was waren denn deine Strategien dafür? Du hast schon ein bisschen was erzählt, wie man USA ein bisschen anders anspricht, aber wie bist du das angegangen? Jetzt kommt dieser Launch, wir haben eine absolut solide Userbasis, aber wir hätten ja vielleicht schon gern auch noch mehr Mainstream-Erfolg potenziell. Und wie gehst du da im Marketing und in der PR vor, strategisch?
Der Vorteil dieses Mal war, dass ich etwas hatte, was ich denen zeigen konnte. Und damit meine ich nicht nur das fertige Spiel schon. Als wir das nämlich angekündigt haben, war das schon sofort spielbar, mehr oder weniger. Wir haben ja angekündigt und haben dann einen Monat später oder sowas schon die Leute nach Gutenberg eingeladen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie da am Anfang die Zeiträume waren. Aber wir haben, als wir das Spiel dem Steinwallen zum Beispiel gezeigt haben, da in Gutenberg, das war, ich glaube, Juli 24, ja, und da war das Spiel schon in einem richtig guten Zustand, technisch, natürlich waren das High-End-PCs und so weiter, aber trotzdem war das, wir wollten auch tatsächlich im November releasen, das war der ursprüngliche Plan, dass wir am Ende des Jahres halt releasen, haben es dann nur deshalb verschoben, einerseits, um natürlich noch ein bisschen zu polischen, an den Bugs zu arbeiten und so weiter, aber das Problem war, nicht der Zustand des Spiels, das Problem war, dass wir mit den Voice-Over nicht hinterhergekommen sind, weil alle darauf gewartet haben, dass wir die Englische zu Ende machen, aber weil das Spiel so gigantisch groß ist und wurde das dann das Bottleneck, weil alle anderen Sprachen nicht anfangen konnten zu arbeiten, bis die englische Fassung nicht fertig ist. Und dann war, wenn wir im November rausgekommen wären, dann wäre es nur Englisch rausgekommen und alle anderen Sprachen
wären. Das war der Grund.
Als Pet, einer der Gründe, aber das war so der Hauptgrund. Und das ist tatsächlich dann, wir wollten nicht, dass das Spiel in Englisch rauskommt und du als deutscher Fan musst dann, weiß ich nicht, einen Monat oder so warten.
Das wäre, glaube ich, richtig schlecht angekommen.
Ja, deswegen, da habe ich gesagt, können wir bitte verschieben. Ja. So was wollen wir nicht. Aber jetzt mit der USA, also wie gesagt, es war ein Riesenvorteil, dass ich dieses Mal, wenn ich als meine Touren gemacht habe und dann Streamer und sowas, ich konnte jetzt auf so einen Pool von Leuten greifen, wo ich wusste, dass sie Kingdom Come gespielt haben oder zumindest irgendwie affin dafür sind. Also während ich vorher im Dunkeln getappt habe und so ein bisschen versucht habe, denen das neue Spielkonzept beizubringen, konnte ich jetzt mit den Verkaufszahlen, von denen wir schon gesprochen haben, mit einem existierenden Spiel und von einer Base schon reden. Ich habe dazu aber auch noch, weil wir jetzt ein kleines bisschen, nee, Fame ist das falsche Wort, aber weil wir bekannter geworden sind, habe ich dann aber auch so meine Allstars, weil ich habe, bevor ich bei Warhorse angefangen habe, ich habe früher immer sehr gerne Angry Joe geguckt auf YouTube, noch in seinen Hochzeiten vor 10, 15 Jahren oder sowas. Und da habe ich gesagt, so, den will ich jetzt aber unbedingt auch besuchen, weil jetzt muss er mir zuhören. Und diese Leute sprechen aber auch unsere Fanbase an, also wie heißt das? Unsere Zielgruppe ist zwischen 25 und 35. Das heißt, du musst dann halt auch Leute ansprechen, die in diese Richtung kommunizieren oder halt in die Richtung gehen, entweder die historischen Kram machen oder halt diese 25 bis 35 oder bereits Kingdom Come gespielt haben und ideal alle drei zusammen. Das heißt, als ich dann meine Tour geplant habe und dann US-Medien und Outlets und Content-Creator und so weiter vorbereitet habe, dann habe ich mir nur die eingeladen, wo ich wusste, die wissen, wovon ich reden werde. Nicht, ich weiß, wenn ich da hingebe, geben die mir gute Reviews. So denken wir nicht. Denkt hoffentlich keiner von den PR-Lern. Vielleicht, man weiß es nie. Aber zumindest, dass die Leute mit einem Grundwissen an das Spiel rangehen und dann auch mit der Grunderwartung an dem Spiel rangehen. Weil erst dann erkennt der Mensch, der Spieler, was für einen krassen Sprung KCD 2 gemacht hat im Vergleich zum ersten Teil. Quantitativ, meiner Meinung nach. Jetzt ist Steinmalen ist leichter geworden, du auch, Maurice, aber was halt keiner anstanden kann, ist, dass das nicht technisch besser geworden ist, generell das Spiel.
Ich finde, das ist massiv besser geworden, 100%.
Das hat sehr gut geklickt. Und meine Strategie, und die habe ich tatsächlich, das hat extrem gut funktioniert, vor allem in den USA, weil der gemeine Amerikaner ist ja so ein sehr Motivation, USA und yeah und immer mit voller Enthusiasmus über Kram quatscht. Also sehr, relativ extrovertierte Leute sind das, wenn man jetzt als die Stereotypen bezeichnet. Oft, nicht immer natürlich, aber oft. Und meine Strategie war, vor allem jetzt hier mit Angry Joe und Co., weil der ist, jetzt muss ich ein ganz klein bisschen Mini-Spoiler machen, du musst, um auf diese Hochzeit zu kommen, musst du entweder die Müller-Quest gehen oder du musst die Schmied-Quest gehen. Und der hatte, von seiner Crew waren mehrere Leute da und da hab ich gesagt, hey, wollt ihr nicht vielleicht, du machst Schmied und du versuchst Müller, und Angry Joe hat die Müller-Quest gemacht. Nun war die aber ein ganz klein bisschen bugged, was ich nicht wusste, bevor er das angefangen hat zu spielen. Und er wurde dann mega pissig irgendwann, weil es einfach nicht geschafft hat. Und da habe ich gesagt, so, ich habe auch jetzt keine Lust mehr, ich gehe mir jetzt was zu essen holen. Und da habe ich gesagt, hey, warte eine Sekunde, gib mir noch mal kurz den Controller. Ich probiere das ein letztes Mal. Ich habe währenddessen schwitzend ins Studio geschrieben. Ey, das funktioniert nicht. Was soll ich machen? Ihr müsst mir unbedingt sagen, wie ich diese fucking Tour öffne und so weiter. Und dann kam zurück, da ist ein Schlüssel, der ist versteckt da und dort. Und so, okay, so, da ist ein Schlüssel, dann habe ich das noch mal. Und dann zum Glück, First Try habe ich die Quest gepackt. Und er hat weitergespielt. Also einerseits dieser Enthusiasmus von mir, der kam und sagte, oh, das packen wir, wird super. Das fanden die generell sehr, sehr ansprechend, dass ich als sehr extrovertierter Mensch den halt dann da den Clown drum gemacht habe. Aber als sie dann fertig waren mit Spielen, alle, dann anstatt die irgendwie zu befragen, so, und wie hat's dir gefallen und so weiter, habe ich sie tatsächlich wie der Schule in den Stuhlkreis zusammengesetzt und habe die dann gefragt, so, und hier, erzähl mal, was irgendein cooles Erlebnis oder sowas. Hat einer gesagt, ja, hier, ich habe die Quest dies und das gemacht und wurde überfallen. Und dann hat der andere, echt? Ist mir gar nicht aufgefallen, ich habe diese. Und dann haben die angefangen, alleine zu reden. Und ich habe wirklich nur die Initialfrage gefragt.
Und du so, und Dance, Puppets, Dance.
Und die haben sich aber gegenseitig aufgehypt, wie geil das doch ist. Und was die, oh, und echt, und ich habe das so. Und dann habe ich gesagt, gepackt, euch habe ich. Und das war so ein bisschen halt, was ich, oder long story short, ich habe versucht, so ein bisschen den Enthusiasmus aus denen rauszukitzeln, um damit die sich gegenseitig dann betteln, wer das coolere Erlebnis hatte oder wer was entdeckt hat und so weiter. Und weil das Spiel es halt hergibt, war das sehr, sehr, ist das sehr dankbar, diesen Weg zu gehen. Ja, wenn du irgendeinen Shooter hast oder irgendeinen Korridor oder sowas, da ist es halt, da haben alle das gleiche Erlebnis. Dann fragst du so, wer und wie war's, aber da die dann quasi von ihren eigenen Geschichten erzählen konnten, ich habe denen versucht, die ganze Zeit einzubläuen, dass das ein Rollenspiel ist, wo ihr so viele, also Entscheidungen, Konsequenzen, und das sagen aber alle Rollenspiele von sich, aber nicht immer stimmt das auch. Und da habe ich, damit konnte ich denen quasi beweisen, dass ihr habt es ja selber gerade gesehen. Und das war gut, das hat sehr gut funktioniert. Und das haben dann alle nicht nachgeplappert, was ich denen erzählt habe. So ein bisschen gibt es denen ja dann auch, hey, und hier hast du dies und das gesehen und wie hat dir diese Quest gefallen, und das merken die sich dann, und wenn sie dann ihre Reviews machen, reden die davon natürlich. Aber das ja,
schaut, wie ja. Der Tobi uns alle manipuliert. Das,
ja, so ein bisschen brainwashing.
Wie ein Puppenspieler, ja. Ja. Ein Nekromant.
Es ist ganz schlimm.
Ja, aber ich kann ja trotzdem keine guten Wertungen da rauslügen oder sowas. Ich versuche nur in die richtige Richtung. Oder den Fokus auf die schönen Sachen oder erklären, warum die nicht so schönen Sachen so sind, wie sie sind. Warum da jetzt kein Biertrink-Animation ist, weil wir es einfach nicht geschafft haben, da reinzuballern.
Ja.
Das habe ich da. Und zum Beispiel als Vergleich, Deutsche mögen das eher nicht so. Die sind meistens, oder wieder ist das ein Stereotyp, aber die sind eher weniger so extrovertiert, außer die kennen sich untereinander, aber das kann ich nicht garantieren. Und
aber warte mal, Tobi, also in Kurtenberg, da waren wir ja quasi die deutsche Truppe, und das war schon irgendwie das Hauptthema, nachdem wir wie 3 Stunden angespielt haben, dass wir uns gegenseitig erzählt haben, da wart ihr auch gar nicht dabei, was wir erlebt haben. Und das war schon, das funktioniert einfach super gut, weil das ist ja wirklich das Tollste eigentlich an diesem Spiel, dass die Quest und die Welt halt simulativ funktioniert und nicht auf Schienen, dass man halt auf unterschiedliche Wege Dinge lösen kann und dass völlig unterschiedliche Dinge passieren können. Und zwar nicht einfach, weil das Autoren quasi vorgeschrieben haben, du entscheidest dich so, dann passiert das und das, okay, das haben viele Spiele, aber sondern die Art und Weise, wie man als Spieler Probleme löst, die ist halt vielfältig. Und das ist das, was so super immersiv ist. Und das hat also auch, gut, vielleicht haben wir uns einfach auf ruhige Art und Weise darüber unterhalten, aber das hat auch genau die gleiche Art und Weise funktioniert.
Das Spiel gibt es ja her, deswegen habe ich das aufgegriffen und versucht, damit zu arbeiten und denen das dann halt, weil für die Amis ist das immer noch ein total exotisches Spiel. Während ihr alle genau wisst, wovon ich rede, wenn ich hier sage Burg und keine Ahnung, Herzogtum und was weiß ich was und hier der König von und der Gilden und so Kram, ist das für die Amis immer noch super exotisch natürlich. Und deswegen habe ich da mehr Erklärungsarbeit leisten müssen und die verwechseln auch dauernd die Geschichte und sowas. Und das ist aber nicht so schlimm, weil da habe ich schon bei Kingdom Come 1 schon damals, ich habe mich ganz, 2015 war meine allererste E3, und da kann ich mich erinnern, dass ich angefangen habe mit Kingdom of Bohemia und Kingdom of Hungary, und dann habe ich die ganze Zeit angefangen zu versuchen zu erklären, wer wo mit wem da querelen hat, und habe dann auch ganz schnell gemerkt, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Hungary macht keinen Sinn, Bohemian Rhapsody macht keinen Sinn. Das ist einfach König 1 gegen König 2.
Du musst dieses da ein bisschen mehr die Game of Thrones-Ecke fahren.
Ist das Knistern mit dem Bonbonpapier, ist das dein geheimes Zeichen, dass es jetzt langsam Zeit ist, dieses Gespräch zu
beenden? Tut mir leid. Ich bin einfach so. Hände auf den Tisch wieder.
Ja. Aber also, ich hatte einen interessanten Reminder, dass wirklich auch bei uns weniger Leute, als man denkt, auch nur die groben Züge der Geschichte kennen. Ich hatte am Ende im Stream von meinem Durchlauf von Kingdom Come 1, hatte ich mal, ich sag jetzt nicht, wer es ist, aber ich hatte erwähnt, wir wissen ja, welcher der beiden Könige am Ende sich durchgesetzt hat. Ne? Mhm. Und das ist nämlich XY, und wir sind auf Seite von jenem. Und da sind viele im Chat richtig sauer geworden. So, dass ich einen Spoiler gebracht habe. So, Leute, das ist echte Historie. Wir wissen das, aber eben viele nicht. Und ja, richtig das sauer, darf ich jetzt verraten, wie die Geschichte von Wenzel und Sigismund ausgeht. Ich so, nein, das
ja, aber das ist, das ist auch viele, da sprichst du einen guten Punkt an, weil viele verstehen nicht, was wir versucht haben, die Geschichte aus Sicht von Heinrich zu erzählen. Nicht aus historisch gesehen, wer von denen jetzt tatsächlich der bessere König war oder was auch immer, sondern das ist einfach dieser Schmiedesohn und dem ist was ganz Schlimmes passiert und der ist jetzt Teil der Rebellen quasi. Ob das jetzt tatsächlich, ob er auf der, das habe ich auch auf Englisch immer gesagt, what he perceives to be good or bad, was er als gut oder schlecht erachtet und dessen Story erzählst du oder spielst du.
Ja, das stimmt. Und da gibt's, oh nein, wir dürfen nicht spoilern. Es gibt so solche gute Sachen. Oh Gott. Casey, die zwei spielt's weiter. Wirklich, glaub mir. Behaltet das, was wir gerade eben gesagt haben, im Kopf und spielt Casey die zwei durch. Und dann werdet ihr wissen, was Tobi damit ganz genau meint.
Genau. Ich weiß es nämlich auch.
Und das
Herrschaft. Das ganze Spiel ist einfach dramatischer. Dramatischer, deepere Story und dieser innere Konflikt von Heinrich wird aufgegriffen. Heinrich denkt die ganze Zeit, er kämpft für eine Sache, die er für richtig hält und dann auf einmal
kommt jetzt nicht, stopp.
Moment, wo er dann das ganze Bild sieht und sich dann hinterfragt. Also, das war kein Spoiler.
Doch, und alt und dann will er das mit einem guten Bier runterspülen und kann es nicht.
So, ich finde, Boris, das hast du nahezu das perfekte Schlusswort.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich wollte euch gerade fragen, ob es noch irgendeine essentielle Frage gibt, die ihr dem Mann hier noch stellen wollt, bevor ich euch aufs Schäbigste abmoderiere. Denn wir sind offiziell an der uns selbst gesetzten Zeitgrenze angekommen. Die Ehrenrunde bereits in ihrer zweiten Iteration verquasseln wir uns komplett. Tobi, ich habe tatsächlich noch 1000 Fragen, die ich dir gerne stellen würde, weil du so viele lustige Sachen erzählt hast. Mhm. Aber für heute muss dieser Podcast sich langsam dem Ende neigen.
Stell dir mal vor, wie viel Spaß wir haben könnten in der Anno-Runde, in der Crusader Kings-Runde. So viel Spielspaß und Freude hätten wir haben können, aber nein, ihr ladet
mich nicht ein. Ich merke, da knistert irgendwas im Hintergrund. Ne? Ja.
So, wir laden dich mal zu einer Runde nicht das Iron Harvest Papier. Auf Steinwallens Kanal ein.
Genau, wir spielen genau.
Aber ich merke, es ist Spielraum für einen Deal. So nach dem Motto Biertrink-Animation und auf der anderen Seite.
Du musst größer ansetzen, Stefan. Wann kommt Kingdom Come 3 raus? Das ist die Frage.
Nee,
Biertrink-Animation.
Ich back da kleinere Brötchen.
Ja, also ich wäre dafür, nachdem wir darüber gesprochen haben, ich will ein Kingdom Come Extraction haben. Also wo man wirklich so ein Extraction-Ding hat. Das will ich.
Na, also, wenn wir jetzt schon hier bei Forderungen und Vorwürfen sind, Tobi, weißt du noch eigentlich letztes Jahr, wie ich dich in einem Mittelalter-Quiz live auf offener Bühne gedemütigt habe?
Gedemütigt habe, da war ich nicht dabei, weil ich wurde eingeladen als Mittelalter-Experte und ich allen gesagt habe, ich bin aber kein Mittelalter-Experte. Aber doch, du machst doch da Kingdom Come. Ich so, na gut, okay.
Aber
und dann war ich vorbereitet, dass es ein Kingdom Come-Quiz wird, irgendwie. Und da war das alles über englische Geschichte und du als alter Age of Empires-Haudegen, ich hatte keine Chance. Ich habe einfach aus der Luft geraten und ich nenne sie die Schmach von Leipzig. Und als ich als die Frage aufkam, wie lang der 100-jährige Krieg lief und als Tipp, der hat ja keine 100 Jahre gedauert, ich dachte, ist das eine Fangfrage? Und dann getippt, naja, keine Ahnung, weiß ich, 60 oder 70, irgendwie sowas habe ich gesagt, 50, keine Ahnung. Und sich dann alle darüber beömmelt haben, wie dumm ich doch bin. Naja.
Ja, das
ich bin
war
kein Daniel, Mittelalter-Experte,
das
ich bin ein Kingdom
Come-Experte. Der dich reingelegt hat.
Ja.
Aber weißt du noch, wie du in deiner Narretei als Preis ausgesetzt hast, dass ich in einem DLC von Kingdom Come 2 auftreten werde?
Ah, das machen wir noch irgendwie. Machen wir Future-Spiele.
Sehr gut.
Wir hatten super viele Ideen. Generell wollten wir versuchen, irgendwie Content-Creator einzubauen. Wir hatten ja auch Hand of Blood, glaube ich, auch im Cyberpunk irgendwas gesprochen, glaube ich. Ne? Und das, da hatten wir auch Ideen, ob wir das irgendwie machen können. Aber am Ende des Tages ist immer das gleiche Problem. Wir sind einfach viel zu wenige und haben nicht die Bandbreite, so Marketing-Späßchen da einzubauen, was es ja am Ende ist. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich dann auch kurz gehalten werde mit den tollen Ideen, die wir machen können. Wenn dann aber das nächste Projekt ansteht, mit wo dann wieder aufs Neue im großen Stile gescannt wird, ist das viel, viel einfacher, dich da unterzubringen, als wenn, hey, wir müssen nochmal eine einzige Person scannen und dann, deswegen ist das nur auf Eis gelegt.
Das klingt mir nach Ausreden, nach Ausreden, deine Wettschuld, die überhaupt nicht unter betrügerischen Umständen ergaunert wurde von dir, von Daniel Veit.
Ich habe ihm gesagt, such dir alles andere aus, bloß das nicht. Und dann hat er sich das trotzdem ausgesucht.
Ja, natürlich. Ja. Weil wir dich rundum übers Ohr hauen wollten.
Ja, das war, da wollte ich, wie gesagt, Schmach von Leipzig.
Ja, hier, aber gut, ich glaube, bevor wir weiter in Schmach wühlen und in Wunden bohren, wenn wir an dem Punkt sind, wissen wir, dass wir nichts mehr Sinnvolles zu sagen haben. Das heißt, wir können allmählich zum Abschluss kommen. Liebe Leute, das war Folge 2 der Ehrenrunde mit Tobi von Warhorse als Gast. Normalerweise würde ich jetzt hier noch irgendwie für die Kanäle des Gasts werben, aber ich glaube, ihr habt mitbekommen, der Mann arbeitet für Kingdom Come. Wenn ihr ihn unterstützen wollt, es gibt da so ein Spiel, das man sich angucken könnte, lohnt sich auch. Ich weiß nicht, Tobi, ob du irgendwelche privaten Twitch-Kanäle hast, die du gerne noch promoten würdest. Wenn gerne.
Da probiere ich immer, bevor ich irgendeinen Stream starte, probiere ich das auf meinen privaten Kanal, auf meinem privaten Kanal. Das Problem ist, dass da Leute schon drauf gekommen sind. Das heißt, ich habe da meine Probe stehen. Das ist immer sehr, sehr witzig, dass dann auf einmal 17 Leute zugesagt haben. Hä? Was sind das für Leute? Wenn ihr mich persönlich folgen wollt, dann ist das einfachste Instagram oder Twitter, SirTobi28, da bin ich. Oder am besten Warhorse Studios, da ist es immer am coolsten. Und wie gesagt, es kommt ja auch jetzt neuer Kram. Ich habe ja schon gedroppt, dass nächst in 2 Wochen oder 3 Wochen oder sowas der Hardcore-Mode dann kommt, also noch vor dem ersten DLC. Und dann gibt es wenigstens wieder demnächst coolen Kram. Und der Hardcore-Mode ist wie immer cool, ohne UI und alles und einfach nur mal ein schönes Erlebnis.
Sehr schön.
Steinwein-Spiel ist dann mit dem dritten DLC erst, wenn er wieder das Ganze alles durchballert.
Ja, mein Let's Play wird noch ein Jahr dauern. aber der große
Spiel ist doch super, dann spielst du halt kein Hardcore-Mode, spielst du einfach die DLCs.
Ja, mach ich auch. Ja. Das ist auch wunderbar. Das Schöne ist, dass die Probleme immer vor mir weggepatcht werden.
Das stimmt.
Das ist der Vorteil des Genießers. Ja.
So ist es.
Diese Let's Plays anschauen wollt, dann guckt doch mal auf YouTube bei Steinwallen vorbei, denn die Ehrenrunde erscheint jetzt auf mehreren Kanälen. Das heißt, ich stelle uns nochmal alle vor, bei wem von uns ihr es auch immer gerade hört. Die anderen sind auch folgenswert. Steinwallen auf Twitch, auf YouTube, historische Let's Plays, sehr sehenswert. Dann der zweite im Bunde ist Ranger. Bei dir erscheint es aber nicht auf deinen Kanälen, ne? Sondern auf dem im Fog of War Kanal. Nee,
es kommt doch jetzt auf meinen Kanal.
Ach doch, okay.
Ich habe das umgeändert, ja.
Okay, dann Ranger Area auf YouTube und auf Twitch. Und wenn ihr das in Anführungszeichen bei mir seht, seid ihr wahrscheinlich gerade bei GameStar Talk, wo die GameStar Podcasts erscheinen und in dem Fall auch diese Ehrenrunde. Mich selber seht ihr bei Maurice Weber auf Twitch. Und dieses Format ist semi-regelmäßig jetzt, einmal im Monat. Es ist nicht exakt regelmäßig, das haben wir diesmal nicht hingekriegt. Wir arbeiten aber dran. Es sind immer wir drei plus ein spannender Gast. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge wiedersehen. Und damit verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Tobi, fürs Mitmachen. Vielen Dank
für die Einladung.
Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht
in Crusader Kings. Gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.